So diese Veranstaltung, die thematisch unter der Frage Subjektivität und Wahnsinn steht, heißt ja In Memoriam Erich Wulff, und Erich Wulff ist in diesem Jahr gestorben, und ihn in einleitenden Bemerkungen, was ich machen soll, zu würdigen, ist deswegen nicht ganz einfach, weil er in unterschiedlichen Bereichen gewirkt, argumentiert, gedacht, gestritten, gelitten und sich gefreut hat, in unterschiedlichen Bereichen, die doch dadurch verbunden waren, dass er immer den Zusammenhang von Wissenschaft, Politik und gesellschaftlichem Eingriff mit dem Ziel gesellschaftlicher wie individueller Emanzipation hergestellt hat. Immense Bildung, klares Denken, gleichzeitig konkrete Beschreibungen und eine immer wieder einnehmende Herzlichkeit und Menschenfreundlichkeit, das ist das Bild, was ich von Erich Wulff gewonnen und behalten habe. Diese Herzlichkeit und Menschenfreundlichkeit waren meines Erachtens auch der Grund dafür, dass er sich theoretisch und praktisch mit anderen Leuten anlegte. Keine Streit- oder Profilierungssucht. Bisschen lauter? Oder? Ja. Mache ich es einfach so. Okay. In einer Laudatio zu Erich Wulffs 60. Geburtstag beschrieb Oskar Negt seinen Eindruck von Erich Wulff, dessen politische und wissenschaftliche Schriften ihm Respekt für geordnetes Denken abgenötigt hatten, den er persönlich aber nicht kannte, folgendermaßen. Im Gewühle einer hannoverschen Party entdeckte ich einen Mann mit schmalem Gesicht und langen Haaren, der mit den Umstehenden intensiv diskutierte und in einer Sprache redete, deren Tonfall mir vertraut war. In einer Zeit, als die älter gewordenen Repräsentanten der Studentenbewegung sich bereits von ihren Werten getrennt hatte, erschien er mir wie ein Fossil aus der bewegten Protestperiode, dem die Anpassung an den veränderten Zeitgeist missglückt war. Zitat Ende. Als Negt hörte, dass dies Erich Wulff war, fragte er sich, das soll Erich Wulff sein? Erwartet hatte ich einen glatt rasierten im Maßanzug, einen, der Gradlinigkeit ausstrahlt und sich nicht etwas linkig unter den Gästen bewegt. Zitat Ende. In diesem Verhalten war er eigentlich Klaus Holzkamp nicht unähnlich, und beide waren auch altersmäßig nah beieinander. Erich Wulff, der ein Jahr ältere, wurde 1926 in Estnien geboren und 1939, also mit 13, nach Posen umgesiedelt. Von Juli 1984, also mit 17 Jahren, leistete er noch Wehrdienst und geriet in Gefangenschaft. Auch dies übrigens eine Parallele zu Klaus Holzkamp. Er studierte Medizin und Philosophie in Köln und absolvierte seine Psychiatrieausbildung in Marburg und Freiburg. Danach arbeitete er von 1961 bis 1967 im Rahmen eines Lehrauftrags an der Universität Hue in Südvietnam, wo er Kontakt zur vietnamesischen Befreiungsbewegung bekam, illegale und lebensgefährliche Kontakte unterhielt und Informationen über Mord- und Folterpraktiken außer Landes schmuggelte. Seine die europäische Sichtweise dezentrierenden fachlichen und seine politischen Erfahrungen hat er 1968 unter dem Pseudonym Alzheimer unter dem Titel Vietnamesische Lehrjahre veröffentlicht. Dieses Pseudonym hat er sich damals mit Wolfgang Fritz Haug ausgedacht, bei einer Flasche Wein, die Alzheimer hieß, mit S geschrieben, wohlgemerkt. 11 Jahre später hat Erich Wulff sich, wenn auch solidarisch, mit den Entwicklungen in Vietnam nach dem Sieg über die USA auseinandergesetzt. Er ersparte auch Freunden unbequeme Auffassungen nicht, wenn er von ihnen überzeugt war. Als sich Mitte der 90er Jahre kritische Psychologinnen und Psychologen über die politischen und psychologischen Dimensionen der Kampagnen zum sexuellen Missbrauch zerstritten, war ich froh, neben Gisela Ullmann, Christina Keindl und anderen in ihm einen Mitstreiter gegen den gesellschaftlichen Konformitätsdruck gefunden zu haben. Vor allen Dingen war damals für uns neu, uns mit Klaus Holzkamp und Ute Osterkamp und auch Frigga Haug auseinanderzusetzen. Letzteres war für mich nicht ganz neu, das andere wohl. Dass auch für ihn diese Auseinandersetzung nicht einfach war, hat er in seinem Beitrag für meine Festschrift zum Ausdruck gebracht. Im letzten von ihm geschriebenen Artikel hat er sich allerdings noch einmal streitbar mit dem Thema und dessen gesellschaftlicher Funktionalität wie Instrumentalisierung befasst, abgedruckt im aktuellen Forum Kritische Psychologie. Persönlich kennengelernt habe ich Erich Wulff Mitte der 70er Jahre, als ich im Audimax der TU eine riesige Vietnam-Veranstaltung moderierte, an der er maßgeblich beteiligt war und bei der er mich durch die Verbindung von Analyse, persönlicher Erfahrung und abwägenden Urteilen trotz aller Aufgewühltheiten der Veranstaltung zum Trotz beeindruckte. 1974 wurde Erich Wolff Professor für Sozialpsychiatrie an der Medizinischen Hochschule in Hannover. Über den Zusammenhang von Kultur und seelischer Krankheit hat er 1978 ein Buch veröffentlicht, nachdem 1972 schon seine Arbeit über Psychiatrie und Klassengesellschaft erschienen war. 1970 war er Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie und er war wesentlich an der Psychiatrie-Enquete beteiligt, also dem Bericht über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland. Da hieß es in einem Zwischenbericht von 1963, dass eine sehr große Anzahl psychisch Kranker und Behinderter in den stationären Einrichtungen unter elenden, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen leben müsse. Gegen derartige Befriedungsverbrechen anzukämpfen, bestimmte Erich Wolffs Leben. Der Ausdruck Befriedungsverbrechen war der Titel eines 1975 von Basaglia, dem italienischen Psychiatriekritiker, mit herausgegebenen Buch, an dem auch Erich Wolff beteiligt war. Zeitlebens, das glaube ich sagen zu können, hat er sich mit dem Problem von Subjektivität und Wahnsinn beschäftigt und hierüber entstand auch sein Interesse an der kritischen Psychologie. Er sah in dem bei uns ausgearbeiteten Konzepten der Handlungsfähigkeit und der Vermitteltheit individueller Existenz mit dem Verhältnis von Bedingungen, Bedeutungen, Prämissen und Gründen einen Bezugspunkt in seiner Beschäftigung mit den Selbst- und Welterfahrungen auch seiner am tiefsten verstörten Patienten, wie er formulierte. Das ist eigentlich die Frage nach dem Verhältnis von Psychiatrie und Psychologie vom Standpunkt des Subjekts. Von sich selber schrieb Erich Wolff über seine, Zitat, Faszination durch den Wahnsinn, der nicht nur das Ferne, sondern Alienation, entfremdetes Leben ist, das ganz andere, der psychiatrischen Klassik zufolge unerreichbar und mit Jaspers durch einen Abgrund geschieden von jeder Möglichkeit des Verstehens. Zitat Ende. Die Herausforderung, diesen Abgrund zu durchtauchen, war eigentlich Erich Wolffs lebenslanges Ziel. In der Erfahrung der wahnhaften Akte der Verfremdung auch diejenigen, die davon betroffen sind, zu verstehen. Dabei, das möchte ich noch hervorheben, sah er deutlich die Klassen- und die institutionelle Lage der Betroffenen und, das finde ich zentral, die Klassenbezogenheit der Theoriebildung. So stellte er fest, dass die phänomenologischen psychiatrischen Analysen vor allem in, wie er schreibt, luxuriösen Privatsanatorien stattfanden, an Menschen, Zitat, die durch ihr Geld und den Einfluss ihrer Familie ziemlich unabhängig waren von der Macht der Verhältnisse. Und dies machte es leichter, ihre Daseinsverfassung lediglich als inneren Sachverhalt zu erfassen, Zitat Ende. Der Welt den Rücken zu kehren, war aber auch die Realität des Irrenhauses, in dem der Psychiater den Patienten nur als, zitiere, gelöst von allen Beziehungsverflechtungen, also als isolierten psychischen Apparat, zu Gesicht bekam. Später befasste er sich immer wieder damit, wie Wahnsinn als Entfremdung und Isolation, als Verlust einer fundamentalen Anerkennung von Welt begriffen werden kann. Aber ich will diesen inhaltlichen Debatten jetzt nicht vorgreifen und damit schließen, dass Erich Wolff in seiner Verbindung von emanzipatorischer Wissenschaft und Politik, die auch organisiertes Handeln mit Einschluss, ein Intellektueller im besten Sinne war. So war er auch Jahrzehnte der Zeitschrift Das Argument, die in der seinerzeit wesentliche Debatten über Lage und Entwicklung der Psychiatrie stattfanden. Das Letzte, woran er schon schwer krank arbeitete, war eine Besprechung meiner Einführung in die kritische Psychologie für Das Argument. Es hätte mich verdammt interessiert, was er davon gehalten hätte.
Wir halten das so, dass wir als Referentinnen und Referenten uns dann jeweils kurz selbst vorstellen. Ich habe vorher vergessen, eine kurze formale Ansage noch zu machen. Nach den Redebeiträgen gibt es kurze die Möglichkeit für Verständnisfragen, also dass das nicht verloren geht. Das sollen keine Diskussionsbeiträge sein, die gibt es erst, nachdem alle Leute referiert haben, aber dazwischen noch die Möglichkeit. Und dann liegen hier die beiden Mikros vorne. Da wäre es dann gut, wenn sich zwei Leute vielleicht bereit erklären würden, diese Mikros im Saal herumzugeben. Ich eröffne jetzt, mein Name ist Christian Küpper, ich studiere Psychologie hier an der FU, bin mitbeteiligt an der Organisation der Ferienuniversität und probiere gegenwärtig meine Diplomarbeit unter dem gleichen Titel zu schreiben wie der Titel der Veranstaltung, nämlich zum Zusammenhang von Subjektivität und Wahnsinn und der Frage nach, ob es Grenzen intersubjektiver Verständigung gibt. Dabei beziehe ich mich maßgeblich auch auf Erich Wolff und ich werde einige Überlegungen, die ich in dem Zuge bisher angestellt habe oder die mir untergekommen haben, sind jetzt vorstellen. Es wird im Wesentlichen quasi eine Annäherung an den kritisch-psychologischen Fragekomplex um diesen Zusammenhang von Wahnsinn und Subjektivität gehen oder was überhaupt als Wahnsinn gefasst werden könnte. Die Betonung liegt dabei auf Frage, weniger auf Antwort. Das heißt, ich bin fragend unterwegs und ich habe darauf noch keine Antwort gefunden zur Klärung, sondern maximal Klärungsvorschläge, die probiere ich zu formulieren. Weiterhin werde ich meinen Text quasi, habe ich vorformuliert, vorlesen, um mich quasi selber so ein bisschen von meiner Aufregung zu entlasten. Falls ich zu schnell werden sollte, bitte ich mir das zu signalisieren. Das kann tatsächlich mir passieren, dass ich dann zu schnell bin und wenn dann irgendwie Leute deswegen aussteigen, weil ich zu schnell bin, wäre das doof. Deswegen mir irgendwie eine Rückmeldung geben. Okay, dann beginne ich jetzt. Wenn im Titel der Veranstaltung der Begriff Wahnsinn genannt wird, dann sollte Mensch sich zu Recht fragen, warum. Viel eher wären in diesem Zusammenhang Begriffe wie Wahn, Psychose oder Schizophrenie zu erwarten. Wahnsinn klingt veraltet und vor allen Dingen nach Umgangssprache. Vorurteile und Stigma klopfen ebenso an die Tür. Doch gilt selbiges für den Begriff der Schizophrenie. Man möchte nun meinen, dass demgegenüber diese so selbstverständlich in der Wissenschaft wie in der Praxis genutzten Begriffe Wahn, Psychose, Schizophrenie eigentlich einen klar umrissenen Gegenstandsbereich markierten. Doch lassen meine Erfahrungen mit psychologischen und psychiatrischen Lehrbüchern wie auch mit der Praxis nur Gegenteiliges vermuten. Allerorten nur Unklarheiten, Arbeitsdefinitionen, Uneindeutigkeiten oder Nichtwissen, zum Beispiel bezüglich der Ätiologie oder der Diagnostik der jeweiligen Phänomene. Dies würde nicht weiter überraschen, kennt Mensch dies doch aus einschlägiger Beschäftigung mit psychologischen Themen. Verschiedene psychologische Schulen, verschiedene Vorstellungen von der Spezifik der Menschen. Umso nachdrücklicher ist hier auf Begriffsklarheit zu drängen, haben wir es in dem hier zur Debatte stehenden Zusammenhang doch mit gesellschaftlichen Praxen zu tun, die massiv in das Leben einzelner eingriffen und eingreifen. Als Stichworte seien Zwangseinweisung, Zwangsbehandlung oder Zwangsmedikamentierung genannt. Der Themenkomplex Wahnsinn, Psychose ist also so eng verwoben mit der Institution Psychiatrie, aber auch mit all ihren Reformbewegungen, dass es schwer erscheint, diese Phänomene jenseits des psychiatrischen Diskurses in den Griff zu bekommen. Ein weiterer Blick auf den Titel der Veranstaltung könnte die Frage aufwerfen, um welche Grenzen von Verständigung es sich hier eigentlich handelt. Die gängigen Vorurteile zeichnen Bilder der unberechenbaren, eventuellen gewalttätigen, aus der gesellschaftlichen Normalität gefallenen Irren. Auffassungen über mangelnde Fähigkeit und unvorhersehbare Handlungsimpulse ergänzen diese. Allzu häufig werden enge Verbindungen zwischen diesen stigmatisierenden Einstellungen und der Befürwortung von Ausschluss und Wegsperren gezogen. Zwar könnte man nun fragen, woher diese Angst, doch das ist nicht das vorrangige heutige Thema. Viel eher sollte das Interesse den darin eingelassenen Vorstellungen über den als normal und selbstverständlich angesehenen zwischenmenschlichen Umgang entgegengebracht werden. Und als Abhebung davon, was wird eigentlich wann und wie als Abweichung wahrgenommen bzw. markiert. Verständigung mit den Irren erscheint in dieser Vorstellung schlechterdings als unmöglich. Doch nicht nur in den Alltagsvorstellungen, sondern auch in den verschiedenen psychosozialen Versorgungseinrichtungen sind Vorstellungen über Grenzen des Umgangs mit denen als verrückt, ich werde jetzt die ganze Zeit von verrückt, aber die Betonung auf verrückt im Sinne von etwas ist verrückt reden, weil sonst würde ich immer sagen, auch wahnhaft, psychotisch, wie auch immer, aber ich meinte deutlich gemacht zu haben, es gibt, also ich habe es nur behauptet, es gibt keine Abklärung, was es denn eigentlich ist und ich fand den Begriff des Verrückten doch noch einigermaßen eingängig. Markierten eingeschrieben. Neben der sprachlosen Psychiatrie gibt es ihre reformierte sozialpsychiatrische Variante und es finden sich zum Beispiel hier in Berlin verschiedenste Einrichtungen und Konzepte, die sich der Unterstützung von Menschen in verrückten Zuständen verschrieben haben. Zum Beispiel als antipsychiatrische Einrichtung das Weglaufhaus oder auch die Krisenpension mit der Betonung des triologischen Prinzips. Weiterhin Bekanntheit erlangt haben Psychoseseminare wie auch das Konzept der Soteria. Ebenso zu berücksichtigen ist, dass Menschen auch ohne psychosoziale Unterstützungsangebote verrückte Zustände und Erfahrungen meistern. Worauf ich mit dieser Aufzählung hinaus will, Die Unklarheit in der Theorie hat ihre Entsprechung in der Praxis. Die Unklarheit des Wissens um Entstehung, Status, Bedrohung, verrückte, aber jetzt Erfahrungsmomente, zeigt sich in den verschiedenen Behandlungs- und Unterstützungskonzepten. An diesem Punkt möchte ich nun kurz auf die kritisch-psychologische Bestimmung dessen eingehen, was Intersubjektivität und intersubjektive Verständigung bedeuten sollen. Menschliche Lebenstätigkeit ist grundsätzlich als begründetes Handeln zu verstehen. Die Einzelnen beziehen sich in der Verfolgung ihrer Lebensinteressen begründet auf ihre Umwelt, ihre Mitmenschen und sich selbst. Ihre Umwelt ist dabei ein Ensemble von gesellschaftlichen Bedingungen, die ihnen als Bedeutung gegenübertreten. Diese stellen für sie Handlungs- und Denkmöglichkeiten dar. Ausgehend von ihren Interessen können sie Bedeutung, das heißt bestimmte Handlungs- und Denkmöglichkeiten zu Prämissen ihres Handelns machen und diese in einer intentionalen Bezugnahme versuchen zu realisieren, das heißt handlungsfähig zu werden. Okay. Ihr Handeln, die Realisierung gesellschaftlicher Handlungsmöglichkeiten am Maßstab eigener Bedürftigkeit hängt also nicht in der Luft, sondern gründet in den gesellschaftlichen Lebenszusammenhängen, wie sie die Einzelnen erfahren. Es ist also subjektiv begründet. Damit wird klar, dass das Handeln, Denken und Fühlen der Einzelnen nicht bedingt ist, auch wenn es in bestimmten Situationen den Anschein haben mag. Die Begründetheit des Handelns der Einzelnen ist dabei nicht rationalistisch misszuverstehen, sondern kann auch dynamisch unbewusste Anteile des jeweiligen Weltbezugs umfassen. Weiterhin soll damit dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Menschen nicht nur Produkt gesellschaftlicher Lebensbedingungen sind, sondern ebenso Produzentinnen. Das heißt, sie in der Realisierung von Handlungsmöglichkeiten eingreifend und verändernd auf Lebensbedingungen einwirken. Die kritische Psychologie spricht dabei von der gesamtgesellschaftlichen Vermitteltheit individueller Existenz. Die Menschen sind gesellschaftliche Wesen, sie leben in gesellschaftlichen Verhältnissen, ihr Denken, Fühlen, Handeln, ihre Bedürfnisse und Interessen sind also gesellschaftlicher Natur. Diese gesellschaftlichen Verhältnisse sind dahingehend zu historisieren, dass es sich um die ganz konkrete gesellschaftlichen Handeln handelt und in unserem Fall das Kind mit dem Namen zu nennen, Kapitalismus. Es sollte nun auch leicht einsichtig sein, dass den erwähnten Möglichkeiten auch immer Behinderungen, das heißt dem Verfolgen eigener Lebensinteressen, der Realisierung des Glücksversprechens, handfeste Widerstände, Ausschlussstrukturen und verschiedenste Herrschaftsverhältnisse gegenüberstehen. Nachdem nun wesentliche Punkte menschlicher Subjektivität herausgehoben worden sind, kann auch der Begriff der Intersubjektivität näher umrissen werden. Ganz kurz würde es eigentlich reichen zu sagen, Subjektivität und Intersubjektivität sind immer nur im Doppelpack zu haben. Sie implizieren einander. Nicht nur je mein Handeln ist begründet, sondern auch das der anderen von ihrem jeweiligen Standpunkt. In Bezug der Einzelnen auf die Welt werden die anderen auch als Subjekte erfahren. Diese reziproke Perspektivenverschränkung ist die allgemeinste Bestimmung der Intersubjektivität als Kennzeichen zwischenmenschlicher Beziehungen. Indem die Einzelnen Handlungs- und Denkmöglichkeiten umsetzen, setzen sie diese als gesellschaftliche und damit allgemein zugängliche um, die die individuelle Existenz ja immer übersteigen. Ich könnte somit Handlungen der anderen prinzipiell verstehen, nachvollziehen, weil unsere gemeinsamen Lebenswelten aus gesellschaftlichen Bedeutungszusammenhängen bestehen und natürlich, wenn mir die Prämissen und Interessen der anderen einsichtig und bekannt wären. Ebenso geht es um den Austausch von Erfahrungen, weil Erfahrung sich in gesellschaftlichen Denkformen abspielt, also in allgemein zugänglichen Bedeutungen, wären sie prinzipiell auch austauschbar und mitteilbar. Die Frage, die hier aber im Raum steht, ist nun aber, wie kommt es dann überhaupt zu einer scheinbaren oder faktischen Grenze intersubjektiver Verständigung? Sich unverstanden zu fühlen, wie auch andere Menschen nicht zu verstehen, ist wohl eine allgemeine Erfahrung, die ich allen hier im Raum Versammelten unterstellen kann. Dergleichen geschieht, wenn Mensch mit anderen Sprachen, Subkulturen oder anderen Regionen in Verbindung kommt. Zu verweisen wäre natürlich auch auf transkulturelle Studien zu Normalität und psychischen Störungen, wie unter anderem auch von Erich Wolf geleistet. Ein wichtiges Moment systematischer Behinderung intersubjektiver Verhältnisse liegt in den gesellschaftlichen Verhältnissen selber. So führen die verschiedensten Herrschaftsverhältnisse zum Abbruch der intersubjektiven Beziehungen. Psychiatrische Einweisungen, vergeschlechtlichte Zuschreibungen und Praxen, Vereigenschaftung oder auch die Interpretation von psychischen Leiden als Krankheit im medizinischen Sinne sollen als Beispiel genannt werden. Der Fokus der Veranstaltung richtet sich auf mögliche oder faktische Verständigungsprobleme im Zusammenhang mit Verrücktem Erleben und Handeln. Die Frage lautet nun, wer erfährt überhaupt eine Grenze, eine Behinderung in einem Austausch- und Verständigungsprozess? Häufig wird diese Frage nur eindimensional verstanden. Hier die Normalen, dort die Verrückten, deren Handlungen und Äußerungen man nicht verstehen würde. Der Rahmen des normalen Verständigungsraums schiene gesprengt. Genauso legitim, wie aus subjektwissenschaftlicher Sicht gefordert und vor der Frage nach Grenzen intersubjektiver Verständigung eigentlich selbstverständlich, ist auch die umgekehrte Fragerichtung. Welche Grenzen der intersubjektiven oder auch der Selbstverständigung erfahren Menschen in verrückten Zuständen? Das, was eventuell erstmal vom Außenstandpunkt als unmittelbar unverständlich erscheint in der Begegnung mit Menschen in verrückten Zuständen, zum Beispiel die Exklusivität von Vorstellung oder Wahrnehmung, ihre vorgetragene Evidenz oder auch ihre Abgedichtetheit gegen widersprechende Erfahrungen, ist nun aber ebenso auf eine mögliche Verstehbarkeit zu hinterfragen, wie andererseits vom Standpunkt des verrückten Erlebens zu klären ist, ob Grenzen, eben eventuell manifestiert in widersprüchlichen Verhältnissen der subjektiven Gewissheit der verrückten Wahrnehmung und der eventuellen Verständnislosigkeit der Umwelt demgegenüber, also inwieweit diese Grenzen überwindbar sind. Vor dem Hintergrund der kritisch-psychologischen Bestimmung der Spezifik menschlicher Lebenstätigkeit und Weltbegegnung ist nun zu erörtern, ob es so etwas wie eine systematische Grenze intersubjektiver Verständigung in Bezug auf verrücktes Erleben gibt, beziehungsweise ob es etwas gibt, was als systematisch als verrückt von normal abgehoben werden kann. Das, was ja immer in den Begriffen wie Psychose wahnhaft impliziert ist. Daran anschließend wäre zu klären, welche Bedeutung dies für die Einzelnen hätte und wie sich dies in ihren Erfahrungen darstellt. Erich Wulff hat nun einen Versuch unternommen, unter Verweis auf einige, vielleicht vermutlich auch viele, der hier skizzierten kritisch-psychologischen Vorstellungen über den Mensch-Welt-Zusammenhang, das hier zur Debatte stehende Phänomen begrifflich genauer zu fassen. Der Frage nachzugehen, ob es eine systematisch zu bestimmende Grenze der intersubjektiven Verständigung im Zusammenhang mit Wahnsinn gibt. Die Verwendung des Begriffes Wahnsinn begründet er damit, dass es ihm vor allem Dingen um die subjektwissenschaftliche Dimension von Verrücktheit gehe und er mehr Spielraum für unterschiedliche Erfahrungen vom Standpunkt des Subjekts ließe. In Anlehnung an die kritisch-psychologische Begrifflichkeit geht auch er von der sinnhaft vermittelten individuellen Bezugnahme auf die gesellschaftlichen Bedeutungen, Gegenstände wie auch soziale und gesellschaftliche Beziehungen aus. Die Menschen könnten also letztendlich mit gesellschaftlichen Bedeutungen etwas anfangen, so wie ich etwas anfangen kann mit der Bedeutung Ferienuni, mit der Bedeutung Tisch oder Hörsaal. Im Sinne von anfangen, ich kann es auch lassen, aber ich kann was damit anfangen. Es ist etwas, eine Handlungsmöglichkeit, die ich realisieren kann, dieses gesamten Bedeutungskomplexes, aber ich kann sie auch nicht realisieren. Das wäre dann eine Entscheidung von mir. Die Besonderheit seiner Fassung liegt nun in einer weiteren Ausarbeitung dieses sinnhaft vermittelten Bezuges. Die Verbindung von Sinn und Bedeutung ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, wie es sich uns in der alltäglichen Erfahrung darstellt, laut Wulff. Vielmehr behauptet er, dass jeder psychische Akt der Einzelnen immer begleitet ist von einem Akt der Anerkennung. Dieser Anerkennungsakt würde in actu immer die Sinnhaftigkeit der gesellschaftlichen Bedeutung wie auch die Bedeutsamkeit des Sinnbezuges sicherstellen. Es ist also an den Vollzug gebunden. Kritisch-psychologisch würde man sagen, dass die Prämissenhaftigkeit der Welt anerkannt werden muss, dass ich also mit den mir begegnenden Bedeutungen etwas anfangen kann. So wie ich es eben an dem Beispiel von ich kann mit Tisch oder sowas etwas anfangen. Den gegenteiligen Akt bezeichnet er als Akt der Aberkennung und sein Ergebnis wäre das, was er Wahnsinn nennen würde. Der sinnhaft vermittelte Bezug auf die gesellschaftlichen Bedeutungen würde scheitern. Gesellschaftliche Bedeutungsstrukturen würden, wenn auch nur begrenzt auf einzelne Bereiche der Erfahrungen, ihre subjektive Verbindlichkeit verlieren. Sie wären gewissermaßen unwirklich. Dieser Aberkennungsakt würde somit die grundlegenden Erfahrungsdimensionen betreffen, die ansonsten die selbstverständliche und unhinterfragbare Voraussetzung jeglicher subjektiven Bezugnahme auf die Welt und sich selber bilden. Subjekthaftigkeit, Gesellschaftlichkeit und Geschichtlichkeit werden in ihren grundlegenden Dimensionen ausgehebelt. Die basale Grundlegung oder Grundlage der intersubjektiven Verständigung wäre somit unterlaufen. Sachlich wie soziale Bedeutungsbezüge würden ihre Geltung verlieren. Das, was uns dann als verrückte oder so weiter Phänomene begegnen würde, wären laut Wolf Sekundärfolgen. Genaue Restitutionsversuche der betroffenen Subjekte, die eigene Handlungsfähigkeit im Angesicht der behinderten, bedrohten Einlassung in den intersubjektiven Verständigungsrahmen, der in seiner Konsequenz ja überlebensnotwendig für die je einzelne Person ist, sicherzustellen. Das Wesen des Wahnsinns, wie er schreibt, sein Fabrikationsgeheimnis, bestände in der Botschaft der Unverständlichkeit, unabhängig davon, was sich an weiterhin Verstehbaren innerhalb der Phänomene zeigen würde. Die erscheinende Unverständlichkeit der verrückten Phänomene würde sich laut seiner Theorie als eine faktische erweisen. Diese sehr kurze Darstellung lässt natürlich viele Fragen offen. Neben der Frage nach der psychischen Verankerung des Anerkennungsaktes und der soweit erstmal ziemlich unhistorischen und ungesellschaftlichen Darstellung drängt sich sofort die Frage nach Gründen bzw. Ursachen der Aberkennung, das heißt des verrückten Erlebens und Handelns auf. Speziell Letzteres wäre von besonderem Interesse, doch kann ich im Zuge meines Beitrags nicht genauer auf die Überlegungen eingehen. Er baut eine Theorie der Befriedigungsformen auf und probiert damit so gewissermaßen aus dem Lebensvollzug heraus zu begründen, wie es zu dem Aberkennungsakt bzw. zu dem normalen angesehenen Anerkennungsakt kommt. Das finde ich ist ziemlich speziell, das habe ich erstmal ausgespart, zumal mir selber das nicht vollkommen klar ist und auch in den verschiedenen Texten das nicht ganz eindeutig ausformuliert ist. Die Skizze des Wolffschen Gedankenganges soll jedoch dahingehend ausreichen, um einige wichtige Fragen bezüglich der Grenze intersubjektiver Verständigung verhandeln zu können. Die Wolffsche These der Behinderung der basalen Möglichkeit, Subjektivität und Intersubjektivität zu konstituieren, ist eine Fassung der doch ziemlich bekannten und weit verbreiteten Diskontinuitätsannahme unter teilweise kritisch-psychologischen Vorzeichen, also der kategorialen Scheidung zwischen dem, was normal ist und was verrückte Erfahrungsstrukturen werden. Mir ist im Zuge meiner vorigen Vorbereitung nochmal aufgefallen, dass man das mit der Diskontinuitätsannahme dort noch differenzieren muss. Man könnte ja fragen, ausgehend von einer Diskontinuität bezüglich der Erfahrungsformen, Erfahrungsstrukturen, aber auch eine Diskontinuität bezüglich der Ursachen oder Gründe der jeweils verrückten Zustände, werden zum Beispiel klassischerweise in der Psychiatrie von einer Diskontinuität auch in der die Diskontinuität bezieht sich darauf, dass zum Beispiel Jaspers, die reden halt von irgendwelchen somatologischen Prozessen, die abspielen und von außen in die jeweilige Erfahrungsstruktur der Leute eingreifen. So sieht das meines Erachtens Wolf nicht. Das heißt, die Diskontinuität bewegt ist in Bezug auf die Erfahrungsform. Es ist quasi eine andere Art und Weise zu erfahren. Die Erfahrungsstrukturen sind irgendwie anders gestaltet, aber es passiert nicht, dass da ein Gendefekt oder sowas vorlege, sondern er probiert es aus dem Lebenszusammenhang heraus zu entwickeln. Es handelt sich also um verschiedene Erfahrungsqualitäten. Ähnliches steckt zum Beispiel ja auch im häufig gebrauchten Begriff der Psychoseerfahrung. Das, was Leute erfahren, sind ja zuallererst Bedrohung, Verfolgung, Glücksmomente oder was auch immer. Was sie auf jeden Fall nicht erfahren, ist eine Psychose. Der Begriff der Psychose wäre vielmehr der Versuch, eine besondere Qualität der Erfahrung zu markieren, die vom normalen Erleben sich deutlich unterscheidet. Demgegenüber wäre unter Verweis auf die kritisch-psychologische Fassung menschlicher Subjektivität und somit Intersubjektivität eigentlich eher eine der auch bekannten Kontinuumshypothese in Bezug auf die Verstehbarkeit der verrückten Äußerungen und Handlungen anzunehmen und auszubuchstabieren. Die Behinderung der intersubjektiven Verständigung wäre viel eher, wie in obigen Beispielen angedeutet, auf sozialer, gesellschaftlicher Ebene zu verorten. Natürlich ist auch in Rechnung zu stellen, dass die Grundlagen begründeten Handelns und somit des intersubjektiven Beziehungsniveaus ontogenetische Voraussetzungen haben, das heißt Sachen, die realisiert werden müssen. Und das könnte zumindest ein Hinweis dafür sein, wie man diese Wolffsche Hypothese der Aberkennung der Intersubjektivität reformuliert in Bezug auf die eventuelle Behinderung der Realisierung der Entwicklungszüge, aber das ist Nebenzug. Im Zuge der Kontinuumshypothese würden Grenzen der Verständigung als mangelnde Einsicht in die Gründe, Prämissen und Bedürftigkeiten der jeweils anderen Person zu verstehen sein. Verrücktes Erleben und Handeln wäre dann also prinzipiell noch immer begründet, nur wäre der Zugang zur Erfahrungswelt und den subjektiven Gründen erschwert, teilweise verstellt. Der Ausstieg aus dem, wie die kritische Psychologie sagt, Begründungsdiskurs wäre dann eine Entscheidung, die den Verständigungsabbruch mit gegebenenfalls fatalen Folgen für die Einzelnen nach sich zöge. Die Psychiatriegeschichte liefert dafür unzählige Beispiele. Ebenso wären eventuell vorgebrachte Irrationalismusvorwürfe zurückzuweisen, verschleiern diese doch nur die Unkenntnis der Perspektive der anderen Personen. Wie jedoch deutlich geworden sein sollte und wie im Titel der Veranstaltung impliziert, scheinen die Grenzen der Verständigung in Bezug auf verrücktes Handeln und Erleben besonderer Qualität zu sein. Wenn Menschen nun weder das Denken im Begründungsdiskurs noch die Subjektivität der begegnenden Person preisgeben möchte, dann wäre zu diskutieren, was das Besondere des begründeten, verrückten Handelns wäre und welches seine Bedingungen. Ebenso wäre zu klären, was den Eindruck des Verrückten überhaupt erst hervorbringt, von Seiten der Betroffenen wie auch von Seiten der Außenstehenden. Abschließend werde ich noch einige wenige Überlegungen anführen, wie kritisch-psychologisch sich diesem Problem weiter genähert werden könnte, auch wenn definitive Antworten ausbleiben, also hauptsächlich offene Fragen hinterlassen werden. Lebensproblematiken sind kritisch-psychologisch gesehen vorrangig Handlungsproblematiken in verschiedenen Lebenssituationen. Verrücktes Erleben entsprechend eine besondere Qualität von Handlungs- und Lebensproblematiken. Psychisches Leiden fände ihren Sinn in diesen und wäre somit in einem engen Zusammenhang mit gesellschaftlichen Verhältnissen gestellt. Nichtverfügung, Ausschluss, Ausgeliefertheit und Fremdbestimmung wären einige Momente, denen sich Menschen dabei gegenübersehen. Im Versuch der Bewältigung von als problematisch oder konflikthaft erfahrenen Lebenssituationen kann es zur Etablierung dynamisch unbewusster Anteile im eigenen Weltbezug kommen, klassischerweise bezeichnet als Verdrängung oder Realitätsverleugnung. Ebenso charakteristisch wäre die Betonung von deutenden Denkformen, Denkformen, mit denen die eigene Handlungsfähigkeit sichergestellt werden soll, wenn auch unter dem eventuell erzwungenen Ausschluss der Perspektive einer Veränderung der leidverursachenden gesellschaftlichen Verhältnisse. Bestimmte Handlungsgründe und Prämissen, wie auch Momente der eigenen Befindlichkeit, wären dann dem Bewusstsein entzogen. Offen wäre nun, ob und wie es zu einer Verselbstständigung unbewusst gehaltener Handlungsprämissen und Gründe dahingehend käme, dass diese quasi als ein erfahrener Vorgang dritter Personen, also etwas scheinbar Faktisches, der eigenen bewussten Selbstverfügung entzogen wären. Ebenso offen wäre, wie aus einer möglichen Realitätsverkennung oder Realitätsverleugnung eine Realitätsdurchbrechung, das heißt eine Neukomposition bzw. Verrückung der Realität werden würde, in der Wolffschen Begrifflichkeit, wie es zu einer begründeten Aberkennung der Prämissenhaftigkeit der Welt käme. Dies sind, wie gesagt, nur Andeutungen, in deren Richtung Mensch weiter überlegen bzw. forschen müsste. Wesentlich wären hierbei neben der Analyse der Erfahrung derjenigen, die Verrücktes erfahren, auch die Analyse der Erfahrung derjenigen, die professionell oder nicht Menschen in verrückten Zuständen unterstützen. Unbeantwortet bis hierhin ist die Frage, wo eine Minimallinie des Verstehens anzusiedeln ist oder sei und ob diese Verstehensgrenze, wie von Wolff behauptet, eine faktische ist, eben die Diskontinuitätshypothese im Zuge der Aberkennung oder eben nur eine der unzugänglichen Handlungsgründe. In diese Richtung könnte Mensch dann fragen, was eventuell typische Handlungsproblematiken und Handlungsbegründungen in ihren jeweiligen Bedeutungskonstellationen wären, die Verrückungen nach sich zögen. Also wie genau der Zusammenhang individueller Erfahrung und jeweiliger gesellschaftlicher Strukturen wäre. Und ob damit überhaupt die Vielfalt der sogenannten verrückten Phänomene erfassbar wird. Abschließend sei zu bemerken, dass Störungen der Intersubjektivität kein intrapsychisches Problem, sondern ein zwischenmenschliches und somit gesellschaftliches Sinn ist. Als solches ist es zu formulieren und zu skandalisieren. Okay. Ja.
So, wie eben vorgeschlagen, wäre jetzt Gelegenheit für unmittelbare Nachfragen, Problematisierungen, Bemerkungen. War das allgemein verständlich? Sonst müssen wir gleich nochmal gucken, dass wir Mikrofone herumtragen.
Genau, die Frage war nochmal aufgekommen bezüglich der Diskontinuität und die ich geteilt hatte in Diskontinuität der Genese und der Erfahrungsformen. Wenn ich wie Wolf oder die kritische Psychologie davon ausgehen würde, dass Handeln begründet ist und Lebens- und psychisches Leiden aus den jeweiligen Lebenssituationen sich probiert zu erklären, also aus Handlungs- und aus Handlungsproblematiken heraus, dann wäre natürlich eine diskontinuierliche Annahme bezüglich der Genese, wo man sagen würde, da gibt es einen von außen hereinbrechenden körperlichen Prozess, klassischerweise ja in der Psychiatrie oder überhaupt auch in der psychologischen Störungsliteratur eben als, man ist halt krank im Sinne medizinisch krank. Das wäre was anderes, es wäre eine Diskontinuitätsannahme bezüglich der Genese, sage ich, entweder bricht von außen in den begründenden Handlungszusammenhang ein oder entsteht aus dem Handlungszusammenhang heraus. Der zweite Punkt bezieht sich die Diskontinuität auf die Erfahrungsstrukturen. Und das ist, glaube ich, das, worauf Wolf hinweist, dass die Erfahrungsstrukturen, die grundlegenden Strukturen, wie wir der Welt begegnen, auf einmal eine andere Form annehmen, als die wir als normal und selbstverständlich ansehen. Und das ist das, worauf ich meine, hinweisen zu wollen, dass der Aberkennungsakt, so wie er ihn nennt, oder diese Form des Wahnsinnigen ist eine andere Form. Und das meinte ich auch, wenn halt von Psychoseerfahrung gesprochen wird, steckt sowas ja auch implizit drin, dass man davon ausgeht, es wäre eine andere Form der Erfahrung, die Menschen machen. Irgendwas in der grundlegenden Art und Weise, wie sie der Welt begegnen, wäre strukturell verschieden. Das ist natürlich erstmal eine Behauptung, das müsste man weiter erklären, aber auf diese Form der Diskontinuität läuft das hinaus. Man sollte quasi nicht wie oftmals in der psychiatrischen Literatur auf einen Einbruch von ominösen körperlichen Prozessen verweisen.
Weitere Fragen, Bemerkungen? Ja, da hinten, Milena.
Ja, gerade zu dem letzten Punkt nochmal, den du gerade genannt hast, zu den psychotischen Zuständen sozusagen. Ist es nicht schon so, dass wenn jemand zum Beispiel eine Schizophrenie hat und er Halluzinationen hat, dass seine Erfahrungswelt, seine Erfahrungsqualität sich halt wirklich total abweicht von dem, was man jetzt sozusagen als normal auf einem Konsens beruhend formulieren würde?
Ich finde das, glaube ich, eher schon ein Diskussionsbeitrag und würde das am liebsten zurückstellen, damit es jetzt nicht in eine Diskussion abtrifft, sondern nur eine Verständigungsrunde bleibt. Also wenn ich explizit unverständlich war, nur das würde ich dann später nochmal beantworten oder dich bitten, dass du es später nochmal erwähnst.
Dann habe ich vielleicht eine verständnismäßigere Frage dazu, und zwar habe ich nicht so ganz verstanden, was jetzt der Unterschied ist zwischen dem Erleben von der Psychose und dem Erleben von Glücksmomenten. Du hattest ja gesagt, dass das, was man erleben kann, dass das unter anderem zum Beispiel Glücksmomente wären, und eine Psychose könnte man nicht erleben. Und den Unterschied habe ich nicht so ganz verstanden.
Worauf ich damit hinaus wollte, ist, dass quasi der Begriff der Psychose quasi meines Erachtens probiert zu fassen, dass die jeweils besondere Erfahrungsqualität die Leute erfahren. Aber im konkreten Moment erfahren die Leute ja eventuell Halluzinationen oder stellen sich irgendwelche, das, was man so allgemein glaubt, was Leuten passiert, dass sie sich verfolgt fühlen, dass sie sich bedroht sehen, dass sie sich allmächtig sehen, was auch immer, dass sie glauben, aus der Wand heraus würden Arme nach ihnen sich ausstrecken. Das sind ja konkrete Erfahrungsinhalte. Okay, das wären doch konkrete Erfahrungsinhalte, die man aber jetzt, als die Frage ist, bezeichnet man jetzt diese Erfahrungsinhalte oder irgendwas anderes daran als Psychose, weil die Person in der Situation kann natürlich vielleicht aus ihrer Erfahrung heraus sagen, das ist jetzt psychotisch mein Erleben, aber der konkrete Inhalt ist ja nicht jetzt Psychose, sondern der konkrete Inhalt wäre eben die Form von Halluzinationen, die ich habe, oder die Verfolgung, die ich erfahre. Ist das ungefähr? Also der Inhalt ist nicht Psychose, sondern der Inhalt ist der konkrete Wahninhalt oder der konkrete Inhalt der Halluzination, der akustischen Halluzination oder was auch immer.
Jetzt noch weitere Fragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich gerne zum nächsten Beitrag kommen. Ich weiß nicht, wie die Einigung jetzt war. Sie, Herr Quindel, Sie stellen sich auch selber kurz vor, ja? Okay, danke.
Also mein Name ist Ralf Quindel. Ich lehre an der Katholischen Hochschule hier in Berlin für soziale Arbeit und Heilpädagogik und bin hier eingeladen quasi als Foucault-Experte, so wie ich das verstanden habe. Zu dem Thema kann man natürlich aus Sicht von Foucault auch sehr viel sagen. Ich habe sicher nicht alles verstanden, aber ich habe jetzt nochmal meine Dissertation angeschaut, wo ich mich mit Foucault beschäftigt habe, hier auf der U-Bahn-Fahrt hierher. Und wir sind schon noch ein paar Sachen, also man ist ja immer wieder überrascht, was Kluges man so geschrieben hat. Kennen Sie vielleicht auch, wenn Sie so Sachen lesen, oh, was habe ich denn damals alles geschrieben? Ich möchte kurz anknüpfen an ein paar Fragen, die auch schon aufgeworfen wurden. Grundsätzlich muss man vielleicht sagen, dass der Blick von Foucault, von Michel Foucault, ja weniger von dem Subjekt ausgeht und von intersubjektiven Beziehungen, sondern quasi von der Ebene, quasi philosophischen oder erkenntnistheoretischen Ebene ausgeht, also eher den Diskurs oder die Machteffekte in den Blick nimmt, die subjektive Beziehungen zwar prägen und die subjektive Beziehung sich auch diese Diskurse immer wieder reproduzieren, aber er hat eben nicht den Schwerpunkt wie Wolf auf die konkrete Beziehung, das konkrete Verständnis des Gegenübers gesetzt, sondern sich Gedanken macht über die Diskurse, die das bestimmen. Jetzt könnte man fragen, was sind denn Diskurse? Schöne Frage, hat Christian Küpper auch aufgeworfen, er hat gesagt, macht es einen Unterschied, ob man von Wahn, von Psychose, von Schizophrenie spricht oder von Wahnsinn, von Verrückten, von Irren? Natürlich macht es einen Unterschied, weil das sind verschiedene diskursive Hintergründe, die damit mitschwingen. In dem Moment, wo ich von der Psychose spreche, habe ich das medizinische Krankheitsverständnis. Wenn ich von Wahnsinn oder Irre spreche, ist das erstmal nicht impliziert. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, diese Unterscheidung, die Sie jetzt am Schluss nochmal betont haben, die individuellen Erfahrungen, die jemand hat, die man als Psychose bezeichnet, sind nicht die Psychose, sondern das ist der medizinische erklärende Begriff, der eine gewisse diskursive und Machtwirkung ausführt und diesen Menschen quasi erklärt, und zwar medizinisch, und damit eine Macht, eine wissenschaftliche, eine Machtperspektive ins Spiel kommt. Aber eigentlich sind es ganz individuelle Erfahrungen. Erstmal. Aber natürlich, wie können sich Menschen über diese Erfahrungen austauschen? In dem Moment, wo Sprache ins Spiel kommt, kommen die Diskurse ins Spiel. Ja? Und zwar nicht nur Sprache, wenn wir etwas sagen, sondern natürlich auch Sprache in dem Sinne, dass wir denken lernen über die Sprache. Das heißt, die Diskurse prägen nicht nur Sprache, Texte, sondern auch unser Denken, unser Verständnis von Welt und von uns. Und damit natürlich auch die intersubjektiven Beziehungen. Anschließend würde sich Foucault auch an den Punkt, den Sie auch stark gemacht haben, dass deutlich ist, dass Diskurse nicht als, oder die Gesellschaft oder der Diskurs nicht als Ursache von menschlichem Verhalten gesehen werden kann. Also hier nicht, da gibt es eine Ursache und dann einen Effekt daraus, sondern dass natürlich die Menschen in ihrem Handeln, in ihrem Sprechen die Diskurse oder die Gesellschaft ja bilden, reproduzieren oder gestalten. Das ist also kein Ursache-Wirkungseffekt. In dem Moment, wo wir hier miteinander diskutieren, sind wir ein Teil des Diskurses und die Art und Weise, wie wir sprechen, mag für manche Menschen ziemlich verrückt klingen. Ja? Bestenfalls unverständlich, für manche vielleicht sogar verrückt. Und so ähnlich könnte man sagen, geht es vielleicht auch den Verrückten. Gut, so viel zum Thema Diskurs. Wie kommt es zum Nichtverstehen, war eine Frage. Wie kommt es dazu, dass sich Menschen nicht verstehen, dass es Diskontinuitäten gibt? Einmal könnte man es von der diskursiven Ebene betrachten, also dass man sagt, oder Foucault meint, dass der Diskurs, also die Art und Weise, wie wir über Dinge sprechen, nicht beliebig ist, sondern der wird kontrolliert nach bestimmten Regeln. Und diese Regeln regulieren, was als vernünftig gilt, als angemessen zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer bestimmten Situation, aus einer bestimmten Sprecherposition und was als verrückt gilt, eben nicht als vernünftig und angemessen. Und das ist natürlich kulturell unterschiedlich und auch historisch unterschiedlich. Ja, Dinge, die früher als verrückt galten, vielleicht vor 100, 200 Jahren, oder ich weiß nicht, wann, ab wann man sagen durfte, die Welt ist rund, ja, ist schon länger her, aber ja, das war sozusagen verrückt, nicht normal. Unterschied wird auch deutlich, wenn man sagt, das ist eine künstlerische Äußerung, das ist sozusagen Kunst und das ist Wahnsinn. Wo ist da die Grenze? Das hat viel zu tun mit weniger mit dem konkreten Ding oder der konkreten Aktion, sondern es hat mit dem Kontext was zu tun, wer macht es. Wenn es ein Künstler macht, ist es Kunst. Wenn es ein Verrückter in der Psychiatrie macht, ist es erstmal Wahnsinn. Ja? Es wird deutlich, dass das Unterscheidungen sind, die gefällt werden. Und da wird deutlich, dass das nicht nur sprachliche Unterscheidungen sind im Sinne eines Diskurses, sondern das sind natürlich auch Machteffekte, die ganz konkret, Foucault würde sagen, nicht diskursive Praktiken beinhalten. Ausschließen, wegsperren, ja, in der Psychiatrie und diese Diskurse, würde Foucault sagen, dienen eigentlich dazu, also die Medizin, der Begriff Psychose, dient im Grunde dazu, die Ausschließung von Menschen zu begründen. In der Geschichte des Wahnsinns beschreibt Foucault sehr schön, wie ab dem Mittelalter bis in unsere heutige Zeit mit Wahnsinnigen umgegangen wurde. Und das ist sehr schnell eine Ausschließungspraxis geworden. Nur die Begründungen waren unterschiedlich. Ja, sie waren früher eher so moralisch, dann vielleicht auch religiös. Und heute sind sie eben medizinisch-wissenschaftlich, weshalb es eine stationäre Behandlung braucht. Diese Verbindung zwischen Diskurs und Macht ist sehr wichtig aus Sicht von Foucault und erklärt sehr viel, warum es zu Unverständnis kommt oder zu Nichtverständigung zwischen Menschen. Ich habe ein, zwei Beispiele vorbereitet, das ist ja auch so angekündigt. Ich habe Interviews geführt mit Professionellen aus der Sozialpsychiatrie, das im Rahmen meiner Dissertation auch ausgewertet. Und das waren Interviews mit Psychologen, Sozialpädagogen und Ärzten, die im sozialpsychiatrischen Diensten gearbeitet haben. Und ich nehme jetzt vielleicht mal zwei Zitate, um daran den Begriff des Diskurses und der Machteffekte mal deutlich zu machen. Ein Zitat ist Gudrun, eine Sozialpädagogin aus Bayern. Ich lese einfach mal vor. Auch so unsere Depressiven einfach, denen es ist jetzt eigentlich objektiv, wenn man sie so anschaut, die wirklich alles haben, die eigentlich abgesichert werden, die sich ein schönes Leben machen könnten, aber wegen ihrer Depression mit der Antriebslosigkeit halt nichts auf den Weg bringen und nichts schaffen irgendwo. Was einen selber einfach oft auch aggressiv macht, gell? Obwohl man weiß, woher es kommt, sie können nicht anders. Ja, und dann natürlich unsere Persönlichkeitsstörungen. Das ist natürlich eh so ein Thema für sich, dass sie das immer wieder schaffen, dass sie einen auf die Palme bringen. Auf die Palme, ja. Die Persönlichkeitsstörung. Bringen einen auf die Palme. In diesem Zitat stecken verschiedene Anknüpfungspunkte an Diskurse drin. Ich möchte das jetzt mal als ein Beispiel nehmen für den medizinischen Diskurs. Ja. Also der medizinische Diskurs, einmal in der Diagnose Depression, die Depressiven, und in der Diagnose die Persönlichkeitsstörungen. Was in diesem Zitat schön deutlich wird, ist der Effekt dieser Begriffe. Wie benutzt Gudrun diesen Diskurs, diese medizinischen diagnostischen Begriffe, um ihr Handeln und um ihr Verständnis zu begründen? Und das wird ganz deutlich, es dient zum einen dazu, sie zu schützen. Und zwar Schutz vor Bedrohung durch den Wahnsinn. Sie wird eigentlich ärgerlich über die Depressiven. Sie versteht sie nicht, sie haben doch alles. Ja, sie fühlt sich verunsichert. Jetzt sagt sie, naja, aber sie sind halt depressiv. Sie sind halt antriebslos. Und das weiß man ja, woher es kommt, sie können nicht anders. Da gibt es eine medizinische Erklärung, die sind halt antriebslos, sie können nicht anders, ich muss mir gar nicht mehr weiter Gedanken machen und mich verunsichern lassen, was ich dort erlebe mit diesen Menschen. Das sind ja relativ einfache Erklärungen und Lösungen für komplexe Probleme. Das ist ein weiterer Effekt des medizinischen Diskurses. Im Endeffekt ist es ja die biologische Ursache, die gesehen wird. Ja? Man kann alles auf eine biologische Ursache zurückführen und damit sind alle weiteren Probleme, die daraus entstehen, halt Sekundärprobleme. Aber das eigentlich ist die biologische Ursache und damit ist die Sache geklärt. Man muss sich keine weiteren Gedanken machen, warum bringen sie mich auf die Palme, in welchen Kontexten leben diese Menschen. Das ist der medizinische Diskurs, stellt diese Frage erstmal nicht. Und was auch deutlich wird, nicht nur Ärzte beherrschen diesen Diskurs, sondern der prägt uns alle, auch die Sozialpädagogen und auch das Alltagswissen natürlich, die Alltagssprache über Wahnsinnige. Ich möchte noch einen zweiten Diskurs als ein zweites Beispiel und damit dann auch beenden. Ein zweites Zitat, auch von Gudrun, die arbeitet in Bayern in einem Gebiet, wo die sozialpsychiatrischen Dienste noch in der Fläche sind, wo sehr stark dörfliche Strukturen sind, wo der Wahnsinn noch ein bisschen anders verhandelt wird. Ich lese mal vor. Aber so an diese richtigen Ureinheimischen ranzukommen, das ist ein Problem. Auf jeden Fall. Und ich denke, da gibt es eigentlich auch sehr viele, die schon von der Familie aus so im Hinterkämmerchen eingesperrt werden irgendwo und die man gar nicht rauslässt. Also die Leute, die gibt's, gell? Die aber zu uns keinen Kontakt suchen und wo wir auch über die Klinik keinen Kontakt herstellen können. Das brauchen wir nicht, das muss nicht sein. Also da tun wir uns schon schwer. Ich denke, da braucht es schon auch noch lange Zeit, bis man da so mehr rankommt. So, im gängigen Diskurs würde man sagen, da geht es halt darum, den armen Menschen, die weggesperrt werden, die unter menschenunwürdigen Bedingungen leben müssen, einer medizinischen, psychotherapeutischen Behandlung zuzuführen, damit es ihnen besser geht. Ja. Ich habe das mal anders interpretiert. Ich habe mal geschaut, inwiefern dort ein quasi ökonomischer Diskurs herrscht, der also die Institution der Sozialpsychiatrie als eine wirtschaftliche Institution, die sie ökonomisch tragen muss, lebt ja auch von Angebot und Nachfrage. Sie müssen sich also ihre eigenen Arbeitsplätze begründen und natürlich auch neue Projekte wie betreutes Wohnen, Einzelfallhilfe, müssen beantragt werden, müssen sich lohnen, das heißt, man braucht die Kunden dafür. Und die Kunden kann man im Zweifelsfall in den Hinterkämmerchen finden, in den Bauernstuben. Und da muss man natürlich erstmal sein Angebot publik machen, das heißt, man muss Werbung machen für das Angebot. Ökonomischer Diskurs. Man muss Bedürfnisse produzieren. Das heißt, die Leute müssen erst mal merken, aha, ich brauche Therapie. Also Produktion von Bedürfnissen. Und natürlich auch immer wieder Verteilung von Gütern. Die Frage ist, wer bekommt Therapie, wie viele Stunden? Kennen Sie alle, die in dem Feld arbeiten? Das ist ein ganz mächtiger ökonomischer Diskurs, der unser Verständnis von Wahnsinn und unsere Haltung dazu prägt. Der Professionellen natürlich, der professionellen Helfer. Es gibt andere Diskurse noch, die zu finden sind, juristische, psychotherapeutische, das ist immer ein bisschen beliebig, wie man die jetzt nennt, aber an diesen beiden Beispielen wollte ich mal zeigen, wie Menschen nicht bewusst, vielleicht auch nur teilweise bewusst, aber wie Menschen Diskurse nutzen, um ihre Handlungen, ihr Verständnis zu erläutern und wie Entfremdung damit auch produziert wird. Ja? Also ein Nichtverstehen wird ja auch über diese diskursiven Erklärungsmuster produziert. Obwohl sie einen Versuch sind zu verstehen und zu erklären. Mit diesem etwas kryptischen schließe ich.
Ja, wieder meine Frage nach möglichen Nachfragen. Ja, Monika. Kurz ein Mikrofon.
Ob Sie gesagt hatten, denken lernen über Sprache oder hieß es denken lernen über den Diskurs?
Das ist natürlich schwierig. Also wenn man davon ausgeht, nach Foucault der Diskurs prägt ja unsere gesamte Weltsicht und in dem Moment, wenn man jetzt sagt, wenn ein Kind eine Sprache lernt, dann wird es ja quasi in die diskursiven Gepflogenheiten eingeführt, also die sprachlichen, aber natürlich auch die nicht diskursiven, wie geht man miteinander um, welche Praktiken, insofern ist jede Form von Sozialisation, ob es jetzt sprachlich oder Handeln in Gesellschaften nach Foucault natürlich eine diskursive Prägung, könnte man sagen.
Weitere Fragen? Dann würde ich jetzt erstmal Shiri bitten, dass du dich vorstellst und dann weiterhältst.
Ja, mein Name ist Shiri Bleiberg. Ich habe hier an der Universität maßgeblich bei Morus und Gisela Ullmann studiert und auch meine Diplomarbeit geschrieben und arbeite jetzt seit 3 Jahren als Einzelfallhelferin. Ich bin sozusagen diejenige, die dann mit den Klienten arbeitet, die Gudrun ausfindig gemacht hat. Also mit den Verrückten, mit denen nach Wolf die intersubjektive Verständigung nicht mehr funktioniert. Und ja, meine Klientinnen haben ganz unterschiedliche Diagnosen. Ich arbeite zum Teil mit denen ein halbes Jahr, zum Teil seit 3 Jahren, zum Teil 7 Stunden die Woche, zum Teil alle 3 Wochen mal für 3 Stunden. Das ist immer an den Bedarf der Klientin angepasst und natürlich auch an dem, was dann der SPD mit dem Sozialamt aushandelt. Und ich wollte mit... Ich versuch's.
Es ist kein Umhängeding. Du musst es in der Hand halten. Es ist kein Umhängeding.
Ich habe es vielleicht auch so. ich wollte mit einer Erfahrung aus meinem Urlaub anfangen, bevor ich über meine Arbeit spreche, weil ich jetzt gerade aus dem Urlaub zurückkomme und 4 Wochen wirklich draußen war und mich auch manchmal gar nicht mehr an meine Arbeit erinnern kann, aber was mir im Urlaub ganz präsent war, das sind so bestimmte Momente, wo ich was machen möchte und es nicht schaffe. Und der Paul neben mir, der geht dann über die Brücke und die Brücke führt über den Fluss und das geht ganz tief runter und die Brücke, die ist so ein bisschen baufällig und der Paul, der geht da drüber ganz leichtfüßig und ich bleibe am Anfang der Brücke stehen und ich möchte da rüber gehen und ich kriege meinen Fuß nicht bewegt. Ich weiß nicht, ob ihr so eine Erfahrung kennt, manchmal hat man sowas. Ich stehe da und habe das Gefühl, ich kriege meinen Fuß nicht darüber. Und der Paul, der guckt schon ganz komisch und der kommt schon wieder zurück und geht nochmal rüber und kommt nochmal zurück und geht nochmal rüber und er ist immer noch nicht runtergefallen. Und ich denke, wenn er das kann, dann kann ich das auch, aber mein Fuß bewegt sich nicht. Und so eine Erlebnisse hatte ich jetzt öfter im Urlaub. Ich habe mich natürlich im Hinterkopf immer mit der Frage beschäftigt, was sind die Grenzen des Verstehbaren und habe sozusagen geguckt, wo verstehe ich mich eigentlich selber nicht. Und das ist so ein Moment. Und ein ganz anderer typischer Moment für mich ist, ich möchte ins Wasser springen, aber da ich nicht weiß, wie tief es ist, traue ich mich nicht. Und neben mir springen die Leute im 5-Sekunden-Takt von der 5-Meter-Klippe und ich sitze da und weiß nicht, wie ich diese 30 Zentimeter, die mich von dem Wasser trennen, überbrücken soll. Und ich denke mir, wenn die Leute von 5 Metern springen und dabei keine Gehirnerschütterung bekommen, dann sollte ich diese 30 Zentimeter schaffen. Und es ist ganz einfach und es ist ganz klar und es ist scheinbar auch wirklich ungefährlich. Und ich versuche, mich da ins Wasser gleiten zu lassen und ich glaube, ich habe eine halbe Stunde gebraucht und ich habe dabei an diesen Vortrag gedacht und habe gedacht, also wenn ich jetzt das schaffe, dann kann ich wenigstens hier erzählen, dass ich es doch geschafft habe. Und genau in dem Moment hat der Paul gesagt, du musst gar nicht springen, du kannst dich da einfach so ins Wasser gleiten lassen, indem ich mich so zwischen 2 Felsen so absenken lasse. Und das habe ich dann gemacht. Und Ja, also davon könnte ich jetzt unendlich viele so eine Szenen aufzählen, beim Klettern im Gebirge, wenn man dann irgendwie sich an so einem Grashalm oder an so einem morschen Ast festhält und dann einen Schritt macht, den man sich nicht trauen würde, obwohl es viel ungefährlicher wäre, sich nicht an dem morschen Ast festzuhalten. Und ich finde, das sind ganz gute Parallelen zu den Problemen, mit denen meine Klienten zu tun haben. So wie meine Klientin, die ich jetzt Annette nenne, die seit mindestens 3 Jahren im Bett liegt und sich mindestens 4 Stunden am Tag hin und her wälzt und sich darüber ärgert, dass sie es nicht schafft, das Bett zu verlassen. Und die es nicht schafft, ins Badezimmer zu gehen und sich die Haare zu waschen, weswegen es ihr unmöglich ist, aus dem Haus zu gehen, weil so kann man ja nicht rumlaufen. Die es auch nicht schafft, in die Küche zu gehen und das Wasser aufzusetzen, um sich einen Tee zu kochen, weswegen sie auch ihre Tabletten nicht nehmen kann, die sie eigentlich nehmen möchte, damit es ihr leichter fällt, aufzustehen. Und sie kann mit mir darüber sprechen und sie kann sich jahrelang darüber ärgern und sie kann es trotzdem nicht verändern. Und es hilft ihr dann, wenn ich komme, weil dann hat sie schon mal die Haare gewaschen und sitzt schon mal am Frühstückstisch. Und ganz ähnlich geht es einer anderen Klientin, die ich jetzt Ayşe nenne, mit einem türkischen Hintergrund, die das nicht schafft, vor die Tür zu gehen, um ihre Einkäufe zu machen, um ihre Kinder zu versorgen. Und die möchte wirklich gerne da rausgehen und sie weiß, dass es albern ist, Angst zu haben, aber sie hat enorme Angst vor den Menschen auf der Straße, die ihr dort begegnen. Und sie wird enorm aggressiv, wenn ihr ein Mensch im Weg steht. Und sie hat so eine Angst vor diesen Menschen und ihrer eigenen Reaktion auf diese Menschen, dass es vollkommen unmöglich ist, in eine U-Bahn zu steigen. Und manchmal schafft sie das, es fällt ihr leichter, wenn ich daneben bin und manchmal reicht es aber, dann eine Station zu fahren, dann müssen wir rausgehen und uns erholen, auf die nächste Bahn warten und steigen wieder ein, um wieder eine Station in Angriff zu nehmen. Und das sind diese Sachen, die alle anderen können, die furchtbar leicht sind und die Leute wissen das und trotzdem geht es nicht. Und das ist zum größten Teil die Art von Wahnsinn, mit der ich konfrontiert bin. Und da geht es nicht darum, dass die, wie Wolf vielleicht sagen würde, diese Welt aberkennen oder dass mit denen keine intersubjektive Verständigung möglich wäre. Ich kann mit denen über ihre Probleme reden, wir können versuchen herauszufinden, woran das liegt, wir können versuchen Strategien zu entwickeln, um ganz, ganz kleinschrittig uns irgendwie mit denen auseinanderzusetzen und manchmal klappt es und manchmal nicht. Und natürlich begegne ich meinen Klienten, egal ob sie jetzt die Diagnose psychotisch oder depressiv haben, als kompetenten Auftraggebern. Die sind meine Auftraggeber. Und trotzdem gibt es natürlich auch darin die Grenzen des Verstehens oder der Verständigung. Die Grenzen der Verständigung sind zum Beispiel, wenn ich meine Klientin frage, was möchtest du für heute dir vornehmen? Und sie in einen Redefluss ausbricht, der 2 Stunden oder länger andauert, in dem ihre Sätze so assoziativ miteinander verknüpft sind, wie ihr Handeln, wie ihr Denken, das einfach extrem sprunghaft ist zu diesem Zeitpunkt. Und wir vielleicht nach 2 Stunden zu der Antwort kommen, dass sie den Brief heute nicht abschicken wird. Und es gibt natürlich die Grenzen der Verständigung, wenn eine Klientin mich sozusagen mit in das Verfolgersystem, das aus dem Jugendamt und der Rechtspsychologie besteht, die ihr gerade das Sorgerecht für ihr Kind aberkennen wollen, weil ich sage, du musst zum Jugendamt hingehen und mit denen reden und ihr davon abrate, sich stattdessen an den Pietätsausschuss zu wenden und mit Zecken und Wasserläufern zu sprechen. Das sind die Grenzen der Verständigung, weil sie dann den Kontakt zu mir abbricht zum Beispiel, weil ich mit zu den Verfolgern gehöre. Die Grenzen, die mich aber viel häufiger beschäftigen und viel mehr interessieren, sind die Grenzen des Verständnisses, dass ich nicht verstehe, warum das so ist, warum sie das Bett nicht verlassen kann und plötzlich kann sie es doch. Oder 3 Jahre später sie gar nicht mehr ins Bett kann. Also sie froh ist, wenn sie es schafft, in der Nacht 2 Stunden oder 4 Stunden zu schlafen, aber die meiste Zeit des Tages viel zu aufgeregt ist und zu hibbelig, um irgendwie zur Ruhe zu kommen und irgendwie eine sinnvolle Handlung zu vollführen, während sie noch vor 2 Jahren, noch vor 1/2 Jahr, viel zu müde und viel zu antriebslos war, um irgendwas auf die Reihe zu bekommen, wie zum Beispiel einen Tee zu kochen. Und das sind die Dinge, die ich nicht verstehe und die auch meine Klientinnen natürlich nicht verstehen. Wir können natürlich über ganz viele Gründe reden und versuchen, Zusammenhänge herzustellen, dass die Funktion von bestimmten Verhaltensweisen oder Aussetzern zu erkennen. Und trotzdem, selbst wenn die geteilt werden, was nicht immer klar ist, heißt dies nicht, dass das Handeln entsprechend verändert werden kann und die Lösungsstrategien umgesetzt werden können, sondern es bleibt ganz oft dabei stehen, dass den Leuten nicht klar ist, warum sie das jetzt nicht schaffen. Oder warum sie das jetzt plötzlich schaffen. Und das ist das, was mich unheimlich fasziniert, weil es für mich ein Rätsel ist. Und ich denke, da greift man dann natürlich auf die verschiedenen Diskurse zurück, weil sie einem Erklärungsmöglichkeiten an die Hand geben und sagen, wie meine Klienten dann vielleicht selber, mit meinem Hormonhaushalt stimmt was nicht. Oder ich bin verrückt in meinem Kopf. Oder zu sagen, ich bin so verhaltensgestört, ich kann nicht anders. So ist das zum Beispiel, wenn Annette nach schon jetzt 10 Jahren Erfahrungen in der Tiefenpsychologie weiß, dass sie eigentlich auf den Tod ihrer Mutter wartet, damit sie sich den Anforderungen ihrer Mutter entziehen kann. Und so lange bleibt sie in ihrem Bett liegen, weil sie es nicht schafft, Nein zu sagen. Und wenn sie es mal wieder schafft, aus dem Bett rauszukommen, dann greift sozusagen die Mutter gleich wieder nach ihr und sie bietet sich ihrer Mutter gleich wieder an, was, wie wir jetzt mittlerweile nach 3 Jahren wissen, in die nächste Psychose führt, in der sie so überfordert ist, dass sie letztendlich entweder freiwillig oder auch nicht freiwillig in die Psychiatrie zurückgeht, weil sie so unglücklich und hilflos ist, nicht weil man sie wegsperrt. Also die Praxis ist sehr viel komplizierter als die Diskurstheorie, finde ich. Obwohl auch die Diskurstheorie sehr kompliziert ist. Und dann rettet sie sich in die Psychiatrie, aus der sie dann irgendwann wieder rausgeht und sich ins Bett legt. Und sie weiß, dass das ja keinen Sinn macht. Und sie weiß, dass sie viel lieber die 10, 20, 30 Jahre, die das jetzt noch dauern wird, bis ihre Mutter sterben wird, anders gestalten würde. Gerade wenn sie, so wie Gudrun im ersten Zitat meinte, eigentlich alles hat, im Gegensatz zu all ihren Bekannten, die ihr Leid klagen, wie schrecklich es auf der Arbeit ist, wie schrecklich ihre Partnerschaften sind, wie sehr sie sich mit dem Jobcenter zurück auseinandersetzen müssen oder unter Alkoholkrankheit leiden oder unter traumatischen Kindheitserfahrungen. Also sie hört, wie schlecht es den anderen geht und denkt von sich, eigentlich müsste es mir doch gut gehen, ich habe doch alles. Und trotzdem liegt sie im Bett und ärgert sich. Oder rennt wie blöde durch die Gegend und kommt nicht zur Ruhe und schafft es nicht, die Briefmarke zu finden, um den Brief abzuschicken. Ja, und diese Handlungsunfähigkeit, die erfährt sie als eine Art Fremdbestimmung. Weil sie sich natürlich nicht dafür entscheidet, so zu handeln. Sie ist ja nicht blöde, sie sagt doch, das mache ich doch nicht bewusst, das mache ich doch nicht mit Absicht. Und trotzdem hat sie keine Alternative, um da rauszukommen. Worauf wollte ich hinaus? Also das ist der eine Komplex. Der Komplex mit der Frage, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn mir die Gründe meines Handelns nicht zugänglich sind, nicht eingängig sind, oder selbst wenn sie mir eingängig sind und ich sie verändern möchte, ich keinen Zugriff darauf habe. Sozusagen alles, was ich in meinem Studium über das menschliche Verhalten gelernt habe, nämlich dass Menschen als Subjekte sich bewusst zu den Dingen verhalten können, ausgehebelt ist. Oder in Teilen ausgehebelt ist. uns plötzlich nicht mehr ausgehebelt ist und dann plötzlich wieder doch. Also das ist mein einer Fragekomplex. Und der andere, der ist das, worauf ich mit meiner Einleitung hinaus wollte, nämlich die Sache, dass all diese Symptome, wie ich sie jetzt mal nenne, unter denen meine Klienten leiden, Symptome sind, die ich aus meinem Alltag kenne und die wir wahrscheinlich alle aus unserem Alltag liegen, dass wir uns den Teufel ärgern, dass wir das Wochenende schon wieder vor dem Computer verbracht haben, anstatt in die Sonne zu gehen. Und just als wir uns entscheiden, dann doch endlich mal rauszugehen vor die Tür, ist es schon längst dunkel und das Wetter ist umgeschlagen. Oder dass wir so wütend auf jemanden sind, dass wir an gar nichts anderes mehr denken können und auch gar nicht mehr uns erinnern können, dass das eigentlich ein toller Mensch ist, mit dem wir mal eine tolle Zeit hatten, sondern irgendwie in so Gedankengängen, die so sich ständig wiederholen, also festsitzen. Ich hatte das jetzt gerade vor meinem Urlaub, deswegen bin ich ganz froh, dass ich Urlaub hatte. Das, ja, und genau das ist die Sache. Also warum, wir kennen das alle aus dem ganz normalen Leben. Ja, wir versenken uns vor dem Fernseher in Romanen, wir setzen uns nicht an unsere Diplomarbeit oder was auch immer. Also wir kennen diese Blockaden und trotzdem schaffen wir es, ich gehe jetzt mal davon aus, dass, weil wir sitzen immerhin hier, meine Klientinnen sitzen nicht hier, dass wir irgendwie Ressourcen haben oder Möglichkeiten haben, damit umzugehen und es trotzdem schaffen, irgendwie unser Leben auf die Reihe zu bekommen, einigermaßen befriedigende Beziehungen irgendwie, sowohl irgendwie im Sinne von einer Beziehung als auch zu, also Freundschaften führen, sodass wir einer sozialen Isolation irgendwie weitestgehend entgehen. So, ich sage jetzt mal mehr oder weniger. Und das ist einfach diese Sache, die sozusagen diesen qualitativen Unterschied macht. Die Symptome sind die gleichen, aber irgendwie kriegen wir es auf die Reihe, unser Leben einigermaßen irgendwie befriedigend zu leben und die anderen nicht. Also das ist das, wo ich mich frage, was ist der Unterschied zwischen mir und meinen Klienten? Der Unterschied ist, dass ich das irgendwie schaffe, arbeiten zu gehen und die nicht. Und die es nicht schaffen, befriedigende Beziehungen zu führen und auch mit Freundschaften meistens überfordert sind. Genau, und das führt zu der Frage, die vorhin ja auch aufgeworfen worden ist, nämlich, wo ist diese Grenze zwischen dem Normalen und dem Nicht-Normalen oder dem Verrückten? Und damit bin ich natürlich in meiner Arbeit konfrontiert, weil meine Funktion ja ein Stück weit auch ist, so eine Art Frühwarnsystem oder ein Teil eines Frühwarnsystems zu sein, dass wenn ich merke, okay, das Verhalten meiner Klientin wird so absonderlich oder ihr Leiden nimmt in dem Maße zu, dass ich denke, die kippen jetzt irgendwie. Und da ist für mich natürlich die Frage, woran mache ich das eigentlich fest, an welchen Kriterien, dass ich sage, Annette, du bist drüber. Und das, also das ist jetzt nicht ausgedacht, sondern das ist jetzt die konkrete Situation, dass sozusagen, was ich vorhin geschildert habe, dass während sie vorher in so einer extremen Lethargie war, sie plötzlich in eine totale Euphorie geht und ich denke mir, ja super, wir schaffen es, wir haben es da rausgeschafft, und das dann nach einem Monat oder so plötzlich kippt in eine Art von Gehetztheit und Sprunghaftigkeit, und die wiederum ein Leiden erzeugt und Unruhe und Unkonzentriertheit, in der man nichts mehr auf die Reihe bekommt. Also das, was man sozusagen im medizinischen Diskurs eine Manie nennen würde oder auch zum Teil eine Psychose, weil es sich mit ganz krassen Ängsten mischt. Und wenn sie dann sagt, Shiri, ich würde jetzt gerne mit dir die und die Besorgung machen, aber ich habe es nicht geschafft, die Haare zu waschen, weil ich hatte Angst, dass just in dem Moment, wo ich den Schaum in den Haaren und in den Augen habe, dass genau in dem Moment eingebrochen wird und dann bin ich ja vollkommen hilflos. Dann sage ich, ist okay, du gehst jetzt Haare waschen, ich passe so lange auf dich auf, aber jetzt müssen wir, bevor du Haare waschen gehst, darüber reden, was hier eigentlich los ist. Und wo ich das Gefühl habe, wo ich sage, du bist da drüber, du hast jetzt immer geschafft, die Haare zu waschen, manchmal warst du vielleicht zu schlapp dafür, aber nie aus Angst, dass genau in dem Moment der Einbrecher kommen könnte und seine Drogen bei dir verstecken könnte. Und dass ich sie dann frage, also ich habe den Eindruck, du bist kurz drüber oder du bist vor der Kippe, und sie dann frage, was musst du jetzt eigentlich machen, um völlig durchzudrehen? Und dann hat sie geantwortet, na eigentlich reicht es, wenn ich hier die Straße, in der ich wohne, runterlaufe zum Bäcker und die Gestalten sehe, die mir da begegnen. Und die sind sowas von gruselig. Und dann frage ich sie, okay, und was machen wir, um das zu vermeiden? Und dann kann sie zum Beispiel sagen, na ich glaube, ich sage jetzt mal alle meine Termine ab und stelle mein Telefon ab und gucke, dass ich zur Ruhe komme. Und das ist dann zum Beispiel so eine Strategie. Letztendlich hat das nach den 3 Tagen, war sie immer noch sowas von voller Ängsten und unglücklich, dass wir dann gesagt haben, okay, sie will jetzt nicht mehr in dieser Wohnung alleine bleiben. Sie braucht jetzt eine viel engere Betreuung, als dass ich jeden zweiten Tag vorbeikomme. Und wir hatten sehr auf die Krisenpension gehofft, die uns abgelehnt hat, weil wir im falschen Bezirk wohnen. woraufhin ihr klar war, okay, lieber geht sie freiwillig in die Psychiatrie, als dass sie eingewiesen wird, weil vor dieser Einweisungssituation hat sie am meisten Angst. Letztendlich ist es wieder ganz anders gewesen, weil um freiwillig in die Psychiatrie gehen zu können, braucht man eine Einweisung bzw. eine Überweisung von der Psychiaterin. Die Psychiaterin hat gesagt, ach, Sie brauchen doch gar nicht in die Psychiatrie gehen, nehmen Sie doch erstmal das Medikament wieder. Und das hat auch ganz toll geholfen. Das habe ich so gesehen, meine Klientin nicht. Sie hat es wieder abgesetzt nach einiger Zeit, weil auch die Nebenwirkungen immer so verheerend sind, dass es gar nicht so klar zu entscheiden ist, was ist jetzt eigentlich schlimmer, die Psychose oder die Nebenwirkungen. Jetzt gerade ist sie in der Psychiatrie ihrer Wahl, in der sie schon mal ziemlich gute Erfahrungen gemacht hat, und zwar schon seit 4 Wochen, und sie bleibt noch 2 Wochen, und ich glaube, es geht ihr dort gut. Also ich finde die Sachen unheimlich kompliziert, und ich verstehe nicht, warum sie in die Psychiatrie gegangen ist, aber ich hatte den Eindruck, eigentlich ist die ganz normal. Und sie fühlt sich aber nicht ganz normal. Sie hat die ständige Angst, sie könnte jederzeit ausrasten. Und das könnte bedeuten, dass sie wieder eingeliefert wird. Ja, so das ist, was ich jetzt erstmal so beisteuern kann, glaube ich.
Ja, erstmal nachfragen. Da hinten, Monika.
Also die Frage war, warum ich glaube, dass die Tabletten geholfen haben. Sie hatte weniger Ängste, von denen sie erzählt hat. Also ihre Ängste sind alle nicht aus der Luft gegriffen. Ne? Wenn man sich mit ihr unterhält, dann ist klar, ihr Bruder ist ein Kokser und der fährt, der hat komische Kontakte. Und dass da jemand kommt und seine Drogen sozusagen bei ihr lässt, ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Aber wenn sie die 3 Jahre, die ich sie kenne, bisher diese Angst nicht hatte und die plötzlich da ist, obwohl der Bruder nicht in Berlin lebt, dann ist das irgendwie komisch. Vor allen Dingen, wenn sich das mit lauter Ängsten mischt, die ständig immer wieder neu kommen. Und dann hatte sie Angst vor dem Tornado, der gerade angesagt war, und dass sie es nicht rechtzeitig schafft, den Wetterbericht zu hören, und dann daran schuld ist, dass der Tornado ihre Blumenkästen vom Balkon fegt und jemanden erschlägt. Und dann hatte sie Angst vor den Einbrechern, und dann hatte sie Angst vor allen möglichen Sachen, die alle nicht vollkommen aus der Luft gegriffen waren. Sie hatte jetzt nicht Angst irgendwie vor dem FBI oder vor den Wanzen oder also all diese Sachen, die sozusagen diese typischen, klassischen psychotischen Ängste sind, ich sag mal jetzt so psychotisch. Und trotzdem war sie ganz getrieben, und das hat aufgehört. Das war nicht völlig aus der Luft gegriffen, aber das war irgendwie, dass man das realistisch verhandeln konnte, dass wenn sie Angst hat, dass da komische Leute in ihre Wohnung kommen, dass sie dann halt niemanden einlädt und sich mit den Leuten halt draußen trifft, bis sie ein gutes Gefühl hat und die schon länger kennt und sie dann in die Wohnung lässt. Also es gibt so Sachen, die finde ich ganz normal sozusagen, ja, also jetzt kommt genau das wieder, und es gibt so Sachen, wenn die zu massiv auftreten, dass sie so krass behindern, also sie selbst sich behindert oder diese Ängste sie so krass behindern, dass sie sich sozusagen nicht mehr traut, in ihrer Wohnung zu sein oder nicht mehr traut, auf die Straße zu gehen, dass ich dann sage, da ist so ein Punkt, da muss man irgendwie handeln. Und sie ist sehr viel ruhiger geworden, die konnte auch besser auf Fragen antworten. Also was ich vorher, ich kenne sie ja jetzt ziemlich lange, seit 3 Jahren, hat sie mir schon stringenter auf Fragen antworten können und das konnte sie, wenn sie die Medikamente genommen hat, auch wieder besser. Und es war nicht dieses, ich brauche 2 Stunden, um die Frage zu beantworten, was machen wir heute? Und also in der Psychiatrie heißt es sprunghaftes Denken. Und also wenn man das erfahren hat, dann weiß man, was man damit meint. Wenn die Sätze irgendwie so, also wenn man sich anstrengt, dann kriegt man immer einen assoziativen Bezug, wie man von dem einen Thema auf das andere gekommen ist. Aber es ist eine enorme Anstrengung, die weit über das hinausgeht, wie wenn ihr jetzt mir zuhört oder ich euch zuhöre oder...
Noch weitere Fragen? Also ich hätte noch nur eine einfache Frage, diese Sache mit der Mutter, auf deren Tod sie wartet, lebt die noch und ist sie auch im Einflussbereich oder ist es eine vorgestellte Mutter? Die Mutter, da war ja die Rede davon, dass sie auf den Tod der Mutter wartet, weil sie der Überforderung durch die Mutter entgehen will. Ich wollte jetzt nur wissen, ob die tatsächlich noch lebt oder ob die da ist und ob die da ständig aufkreuzt, also ob die real ist irgendwie.
Also die hat mit 16 das Haus verlassen, um dieser wahrscheinlich realen Mutter zu entkommen. Ich habe die Mutter nie kennengelernt. Ich war mal bei einem Telefongespräch dabei, wo wir vorher aufgeschrieben haben, was sie ihr sagen möchte. Nämlich, dass das eben nicht mehr geht, dass sie immer mit ihren Problemen vollredet, weil das eine enorme Belastung darstellt. Und dass es ihr nicht möglich ist, den Kontakt mit ihr zu halten, wenn sich der Kontakt eben so gestaltet, dass es letztendlich für sie bedeutet, dass sie ihr Leben nicht auf die Reihe bekommt. Und sie hatte sich da so Sätze zurechtgelegt und die hat sie auch gesagt, da war ich ganz stolz auf sie. Ich war auch ganz froh, dass ich während des Telefonats dabei sein durfte. Und dann hat die Mutter, oder die Frau am Telefon, gesagt, aber ich habe doch niemand anderen als dich. Also es ist nicht aus der Luft gegriffen. Also die hat da drauf bestanden, sozusagen, du musst meine Ansprechpartnerin sein und du musst dir meine Kriegserlebnisse anhören und meine aktuellen Sorgen, wenn es um die Pflege des Vaters geht und so weiter und so fort.
Wenn jetzt keine direkten Fragen dazu sind, würde ich vorschlagen, wir öffnen jetzt die allgemeine Diskussion und Christian, du würdest gerne was sagen.
Ich habe mich jetzt, oder das habe ich mich auch schon vorher gefragt, wie man denn jetzt mit den angesprochenen Diskursen umgeht, kritisch-psychologisch, als was man das zu verstehen hätte. Und einerseits ist es für mich, werde ich es unter sowas wie Bedeutungs- oder Bedingungsbedeutungsanalyse fassen, die jeweils natürlich die entsprechenden Bedeutungen zu Prämissen der handelnden Leute werden können. Zum einen sind das natürlich, wie ich eingangs auch in meinem Beitrag erwähnt hatte, ja nicht nur irgendwelche ominösen Diskurse, sondern ja auch von Herrn Quindel angesprochen, das sind ja auch Praktiken, das heißt in den ganz konkreten psychosozialen Versorgungseinrichtungen sind sie eingelassen und in diesen Praktiken würde ich ja jetzt probieren, müsste man probieren vom kritisch-psychologischen Standpunkt, welche Vorstellungen von Intersubjektivität sind da jeweils drin? Das sind natürlich dann einerseits vom institutionellen Rahmen vorgegebene Vorstellungen, zum anderen gibt es aber jetzt als jeweils handelnde Person, sei es also dann in der Regel sind das ja dann professionelle Personen, habe zumindest das Gefühl, ich wäre noch da, wie diese Vorstellungen natürlich von den darin professionell handelnden Leuten zu jeweiligen Prämissen ihres Handelns gemacht werden können. Das heißt, wie sie sich, obwohl es ja den vorgegebenen institutionellen Rahmen gibt, ihr eigenes Handeln erklären und wie sie das jeweilige Handeln der Person, die in diesen jeweiligen Einrichtungen als Betroffene untergebracht sind, ob freiwillig oder nicht, auch erklären. Das heißt, man müsste ja aus den Diskursen heraus die darin eingelassenen intersubjektiven Vorstellungen herausheben Und das, finde ich, ins Verhältnis setzen zu den sehr allgemeinen Bestimmungen von Intersubjektivität, die ja erstmal die kritische Psychologie als Spezifik menschlicher Lebenstätigkeit heraushebt. Dass natürlich die Leute jetzt nicht durch die Welt gehen und sagen, yay, mein Handeln ist begründet, bam, 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 ist einerseits klar, natürlich andererseits machen sie ja bestimmte Diskurse, die sehr wirkmächtig sind, sich zu Prämissen ihres eigenen Handelns und auch zum Probieren es zu erklären, genauso wie sie es zu Prämissen des eigenen Handelns machen, andere Leute anhand von irgendwelchen Merkmalen als verrückt oder so zu bestimmen oder dann halt als schizophren, wahnhaft, psychotisch und natürlich darüber ihren Umgang mit den jeweiligen Leuten strukturieren und dann eventuell in dieser Form der Erklärung die Intersubjektivität abschneiden. Und es ist natürlich die Frage, wie das darauf zu beziehen ist, dass sie vielleicht wirklich aber auch die Erfahrung machen von der alltägliche Umgang klappt nicht, also zu dem, was, also das, was ja man ja, was ja in der Regel oder häufiger mit auch oder sehr häufig mit verrückt assoziiert wird. Die Leute sehen was, was man selber nicht sieht, was vermutlich alle anderen Leute, von denen geht man aus dem Raum, auch nicht sehen. Und wie probiert man das, sich zu erklären, weil der Glaube ist, das verstehe ich einfach nicht und das verlässt zumindest ganz basal das, was ich als intersubjektiven Verständigungsrahmen fasse, weil diese allgemeinen Bedeutungen, die mir in der Gesellschaft hier begegnen, dass wir hier quasi alle, ich unterstelle es, diesen Raum so sehen, wie wir ihn sehen, in seiner Strukturiertheit und nicht auf einmal glauben, ich könnte ja auch glauben, in diesem Raum wird gerade was um mich herum inszeniert. Also was gibt mir jetzt die subjektive Gewissheit und was nicht? Aber ich glaube, ich habe gerade so ein bisschen den Faden verloren, deswegen gehe ich mal kurz zurück, um mich zu sammeln.
Also ich würde gerne noch mal versuchen, so diese eindrucksvollen Berichte vielleicht noch mal so in Kontext zu stellen, wie ich jetzt dort Normalität und Abweichung, Vernunft, Unvernunft und verrückt oder normal kategorisieren würde. Ich denke, das macht die Diskussion ein bisschen klarer. Foucault würde sagen, die Geschichte, die abendländische Geschichte ist eigentlich begründet auf die zunehmende Herrschaft der Vernunft und das zunehmende Ausgrenzen von allem, was unvernünftig ist. Er hatte schön beschrieben mit dem Apollinischen und dem Dionysischen, also sozusagen aus der griechischen Mythologie oder griechischen Philosophie, zu sagen, das Apollinische ist sozusagen das Vernünftige, Maßvolle und das Dionysische ist das Rauschhafte, Entgrenzte. Und beides nach Foucault sozusagen gehört zum Menschsein dazu. Und die Griechen haben es auch so gesehen. Oder?
Ja, ich dachte, das war Nietzsche auch.
Ja, genau. Es ist stark von Nietzsche, ja. Und mir gefällt es sehr gut, ich kenne mich da gar nicht so gut aus, ich bin auch nur Psychologe, kein Philosoph, aber mir gefällt diese Begrifflichkeit sehr schön. Und das ist erstmal eine Zweiteilung der Welt, die immer deutlicher wurde, eine Ausgrenzung des Unvernünftigen. Und das sind schön die Beispiele, die Sie am Anfang erzählt haben. Ja? Ich traue mich nicht ins Wasser zu springen, ist doch unvernünftig. Jeder von uns kennt das und sagt, die Grenze, wo man dann sagt, bin ich jetzt verrückt, brauche ich jetzt eine Therapie oder nicht, das ist natürlich fließend, ist auch abhängig vom Kontext, aber jeder kennt das. Und dort beginnt dann das zweite Begriffspaar zu wirken, nämlich den Begriff Normalität und Abweichung. Das ist etwas, was dort deutlich wird in den Geschichten. Da ist Sie treten quasi als Agent in der Normalität auf und sagen dann, du bist über die Grenze. Oder wie war das nochmal? Du bist drüber. Ja? Und das ist ganz klar, aus einer helfenden Position raus deutlich zu machen, so geht es nicht mehr. Aber natürlich ist es relativ eigentlich beliebig diese Setzung, was ist normal, was ist abweichend, beziehungsweise eben in einer spezifischen Gesellschaft, spezifischen Kultur, in bestimmten Diskursen nicht beliebig, sondern relativ intersubjektiv abgleichbar zu sagen, wir sehen diesen Raum hier so, das ist normal, und wenn man jetzt hier irgendwelche Geister rumfliegen würde, würde man sagen, hier ist die Grenze, du bist drüber. Ja? Und bis dann aber die Macht, also die Psychiatrie oder die helfende Macht eintritt, muss natürlich noch mehr passieren. Hier kann jeder rumsitzen und sich im Stillen denken oder sicher sein, hier fliegen Geister rum. Das ist überhaupt kein Problem. Problem wird es dann, wenn es sozusagen gesellschaftlich virulent wird und dann sozusagen gesellschaftliche Prozesse in Gang kommen, wo das dann diskursiviert wird und zu bestimmten Praktiken führt. Und das kann von den Klienten selbst gewünscht sein, ja, in die Klinik zu gehen, zu sagen, ich halte es nicht mehr aus, das ist mir zu verrückt, oder das kann von außen mehr oder weniger unter Zwang herangetragen werden. Ich denke, das ist wichtig zu unterscheiden, die Begriffe Vernunft, Unvernunft und Normalität und Abweichung, das sind zwei verschiedene Aspekte von dem Problem.
Ja, ich finde es eigentlich schwierig, darüber zu sprechen, wie man sich verständigen kann oder intersubjektive Beziehungen da aufnehmen kann, wenn es doch so viel, anscheinend sehr viele verschiedene Arten von Verrücktheit gibt. Also ich habe zum Beispiel eine Erfahrung seit 40 Jahren mit einer Frau, ich will euch nicht langweilen, ich mache es kurz, die, ja, also sie wird im Fernsehen und im Radio ständig beschimpft und hat sich darum irgendwie ein ganzes, was ich mal ein Warnsystem jetzt mal nennen würde, aufgebaut. Ich habe mit ihr nur telefonisch Kontakt, insofern weiß ich nicht, was sie tut, ich weiß nur, was sie sagt und was sie erzählt. Jetzt gibt es also zwei Möglichkeiten. Entweder ich leugne das System, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand tatsächlich Geld investiert, um also wertvolle Fernsehminuten zu kaufen, um sie da Büstenhalter zu beschimpfen. Andererseits, oder, also ich leugne das System, oder ich steige ein. Wenn ich einsteige, finde ich es völlig verkehrt, weil das ist irgendwie Quatsch. Und es hilft ihr auch nicht, oder wohl, ich weiß es nicht. Und wenn ich es leugne, hat sie dasselbe Problem, oder ich habe das Problem, dass ich mich mit ihr überhaupt nicht verständigen kann. Und insofern, das ist, also wir haben auch sonst jetzt, auch früher mit Klaus Holzkamp, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat, oder es gibt ja auch immer wieder Studenten, die auffällig sind in der Richtung und einen dann irgendwas reinziehen, darüber gesprochen, was man macht. Und wir haben immer gesagt, also wir hören das nicht, wir sehen das nicht, was die da sehen. Und man versucht dann irgendwie damit umzugehen. Aber es ist keine Verständigung, das ist auch nicht möglich, weil es meiner Meinung nach diese beiden Alternativen gibt. Und beide sind unbefriedigend, wollte ich sagen. Also führen nicht zur Verständigung mit demjenigen.
Martin.
Ja, also zwei Probleme, die ich habe vielleicht. Das erste ist tatsächlich, wie ich jetzt Christians theoretische Einordnung und deine Praxis zusammenkriege. Und ich glaube, da war schon eben der Hinweis, es geht irgendwie um unterschiedliche Dinge, ob es um wahnhafte Ängste geht vielleicht, die irgendwie noch verständlich sind, weil ich meine eigenen Ängste damit noch, also das in einen Zusammenhang bringen kann und darüber mir auch ja eine Vorstellung mache, wie sich das in dem Moment anfühlt, weil ich sozusagen meine eigene Erfahrung nur radikalisieren muss, um eine Verständigung hinzukriegen. Also dann, da kann ich mich eher drauf einlassen, zu sagen, okay, ich verstehe jetzt, du hast davor Angst und deswegen verhältst du dich so, als wenn ich sozusagen in ein Warnsystem sozusagen reingezogen werde oder also mich nur sozusagen verständigen kann, wenn ich ganz andere Prämissen über die Welt akzeptiere, als ich gewohnt bin, nämlich zum Beispiel, dass es Leute gibt, die andere Leute im Fernsehen beschimpfen. So. Und da war meine Frage so ein bisschen, auf welchen Bereich, Christian, du das so eingrenzt, wenn du über Verrücktsein sprichst. Genau. Und die andere Frage war die mit dem Problem zu sagen, Ausgrenzung von Unvernunft. Weil so das ganze Modell von der kritischen Psychologie, so wie ich es kenne, ja gerade sozusagen darum ganz viel darum geht, auf rationale Weise Verhalten durchsichtig zu machen. Das heißt, dass wir uns schon irgendwie auch in diesem Diskurs befinden, das Unvernünftige auszugrenzen. Und ich habe da selber einen ganz massiven Widerspruch, weil einerseits wäre ja eine Welt toll, wo man ohne Angst anders sein kann, wo ich nicht sage, das muss jetzt vernünftig sein, sondern wenn du sagst, ich kann halt nicht aufstehen, dann nehme ich dich so, es sei denn, du sagst zu mir, dass es für dich gerade scheiße ist. Also vielleicht nochmal eine Einschätzung, wie mit diesem Spannungsverhältnis von einerseits dieser Vorstellung von Rationalität als eben Aufklärung, als Emanzipation auf der einen Seite und Ausgrenzen des Unvernünftigen und damit sozusagen auch Ausgrenzen von Leuten, die man als TrägerInnen des Unvernünftigen wahrnimmt, wie man damit umzugehen hat mit diesem Widerspruch. Ja.
Genau, die erste Frage war, was würde ich als unter verrückt fassen? Und der Punkt ist, ich habe ja dafür auch keine Definition geliefert, unter anderem deswegen, weil ich es gar nicht weiß. Ich habe in Abgrenzung dazu gesagt, ich verwende jetzt nicht die Begriffe wahnhaft oder psychotisch oder wahnsinnig. Das wären ja Begriffe, oder es wäre jetzt zu klären, ob diese Begriffe etwas fassen können, was klar definierbar ist. Meine Erfahrung damit ist, es gibt das nicht. Es gibt halt diskursive Praxen darum. Es gibt bestimmte Bedeutungskonstellationen. Es gibt keine mir bekannte, also es gibt nicht einmal in der psychiatrischen oder psychologischen Literatur eine Definition dessen. Also man sagt immer, man hat noch nicht einmal eine Definition. Also selbst eine Definition ist ja noch lange nichts Richtiges. Aber es ist eher das Zugeständnis, man kann es noch nicht mal mehr definieren, was es ja noch umso merkwürdiger macht, dass etwas, was es noch nicht mal mehr, ich habe eine Definition, so wirkmächtig ist, dass es aber den Anschein hat von Wahrheit oder definitorischer Setzung. Im Gegensatz hat man es ja sonst eher in der psychologischen Theorie so, dass zwar Sachen definiert werden, würde man dann sich darüber verständigen, ja, ist das jetzt richtig definiert, beziehungsweise ist das angemessen der menschlichen Lebensqualität, was da nicht irgendwie ominös, also wie auch immer, wie weist man aus, dass es die richtige Begriffsverwendung ist, dass der Begriff richtig empirisch, den richtig empirischen Gehalt hat, der menschlichen Spezifik, wie sie die Welt erfahren und wie sie ihr begegnen, angemessen ist. Deswegen weiß ich auch nicht genau, was verrückt ist. Ich kann daran anknüpfen, an eigene Erfahrungen, die ich in Situationen habe, vielleicht dann eher aus der Praxis von Leuten, wo ich sage, oh, das verstört mich, das wirkt für mich verrückt und vor allen Dingen, es wirkt für mich unverständlich. Das Eingängigste ist natürlich dann, ich höre das einfach nicht, was du hörst. Dann kann ich natürlich fragen, woran liegt das? Aber das sind erstmal, der Punkt ist, wie ich eingangs auch sagte, es erscheint mir unmittelbar erscheint mir etwas als unverständlich und die Frage ist, kann ich aber doch noch dahinter stoßen und zu gucken, gibt es eine Verständigung, also gibt es doch noch die Möglichkeit, das zu verstehen und nicht nur zu verstehen, sondern überhaupt eine gemeinsame Beziehung zu der Person herzustellen, dass man einen gemeinsamen Weltbezug hat vor geteilten gemeinsamen Prämissen. Bei Wolf wäre das natürlich jetzt so, dass man überhaupt eine besondere Vorstrukturierung, wie überhaupt erfahren wird, vorausgesetzt werden muss, die uns alltäglich als was wie natürliche Selbstverständlichkeit ist, wie wir uns auf die Welt beziehen, auf Gegenstände, auf unsere Mitmenschen, auch auf zeitliche Abläufe zum Beispiel, dass es uns so selbstverständlich ist und er meint, mit diesem Aberkennungsakt benennen zu können, dass kann aber sogar ausgehebelt werden und wird dann natürlich restituiert und dann kommen sogenannte Symptome zustande. Der Versuch mit dem Begriff verrückt ist einfach nur, irgendwie das Phänomen benennen zu können, aber ich habe es ja nicht erklärt. Ich habe da keine Klärung, ich habe bestenfalls gesagt, mir sind Prämissen uneinsichtig und wie könnte man es probieren zu erklären? Dafür gab es die Begriffe von Vorgang dritter Person, der natürlich so noch total schwammig erstmal ist, weil was ist denn, wie umfasst das all die möglichen Phänomene, die man hat, wie kann das passieren? Und dann ist ja der nächste Punkt, erfährt das eine Person selber überhaupt auch so? Also erfährt eine Person etwas von, ich verliere die Kontrolle über mich, es passiert was, ich bin ausgeliefert den Eindrücken, die ich habe, die Person könne sich nicht mehr selber dazu verhalten. Also wie weit passiert es in der Person, dieses für uns selbstverständliche, wir können uns dazu verhalten, ich könnte jetzt gehen, ich kann auch hier sitzen bleiben, überhaupt komplett ausgeschaltet ist, weil es vielleicht alles so evident ist oder weil es unmöglich ist, sich dazu verhalten. Das sind also eher knüpfe ich mit dem Begriff verrückt an bestimmte unmittelbare Erfahrung, die ich habe, wie auch an die Diskurse, an bestimmte Diskurse, die einfach schon da sind. Es gibt das, es scheint das zu geben und die Frage ist, wäre kritisch psychologisch zu klären, was würde das denn sein? Also was wäre das jeweils Besondere dieser Erfahrungsqualität, die Leute erleben, die selber von sich sagen, sie waren wahnhaft psychotisch oder verrückt und natürlich auch von außen diesen Stempel bekommen haben. Und kann man das mit den kritisch-psychologischen Begriffen fassen oder scheinen da zumindest Selbstverständlichkeiten von begründetem Handeln ausgeschaltet, was total komisch ist, weil ja eigentlich sagt, jedes Handeln ist begründet. Jetzt könnte ich natürlich mit so einem dynamisch unbewussten Anteil sagen, das ist auch im Begründungsdiskurs fassbar als weiterhin begründetes Handeln, aber als Form von Verselbstständigung bestimmter Sachen, die mir einfach selber uneinsichtig sind, wie auch anderen Leuten und ich aus irgendwelchen Gründen da nicht rankomme und dann gewissermaßen so eine Fulminanz und Massivität über mich gewinnt, dass bestimmte Selbstvoraussetzungen meiner Erfahrungsqualität verloren gegangen sind, dass ich quasi keine Handlungsmöglichkeiten mehr sehe oder mich nur als getrieben erfahre. Genau, noch ein Punkt zu diesem Vernunft und Nicht-Vernunft. Kritisch-psychologisch ist ja der Begriff Vernunft, es geht ja um subjektiv vernünftig. Was ist mir jeweils subjektiv vernünftig, subjektiv funktional? Ich mache das jetzt hier, ich organisiere die Ferienuni aus bestimmten Gründen mit und finde es aus bestimmten Gründen für mich vernünftig, deswegen so und so zu handeln. Und dann ist mir selber nicht so richtig klar, wie man das genau mit so einem Diskurs vielleicht von Foucault in Verbindung bringt, wo man sagt, es gibt eine Vernunft und etwas, das Unvernünftige wird ausgeschaltet oder wird abgegrenzt, weil was wäre denn das in meiner jeweils subjektiven Wahrnehmung, wo mache ich die Scheidung zwischen was ist Vernunft und Unvernunft? Ich kann natürlich sagen, in dieser Gesellschaft gibt es eine innere Logik, eine innere Vernunft, wie sie funktioniert, bestimmte Regelmäßigkeiten, die stattfinden, kapitalistische Produktionsweise, wie auch immer, es gibt eine bestimmte Logik, wie Leute sich zu verhalten haben, wie sie sich auch verhalten, was für sie vollkommen normal ist, wie sie sich auf sich selber beziehen und wie auch auf andere. Und davon ausgehend kann ich natürlich Abweichung fassen, aber ob diese Abweichung dann das ist, was wir hier als verrücktes Phänomen fassen, ist überhaupt nicht klar, weil natürlich auch, ich kann auch Rauschzustände haben, ich kann Träume haben, ich kann aber auch abweichendes Verhalten führt Leute auch ins Gefängnis. Das wäre ja auch eine Form von abweichendem Verhalten. Und das ist die Frage, wo macht man dann die Scheidung zwischen dem, was normal ist und diese ganzen Formen von Abweichung? Und das müsste man ja nochmal weiter erklären, wenn man von einer Normalität ausgeht, die man je historisch herausarbeitet. Aber das, was nur noch ganz kurz, ich will jetzt nicht monologisieren, diese Norm, laut Wolf zumindest, ist das, was mit Normalität gemeint ist, noch, wie ich habe es auch schon gesagt, ist nicht einfach nur, es ist jetzt normal, dass wir jetzt so gewisse mitmenschliche Geflogenheiten hier haben, dass hier nicht alle aufspringt und einfach schreit, mich niederbuht oder ich jetzt hier nicht aufstehe und hier so dozierend rumlaufe oder so und sowas. Das sind quasi gewissermaßen normale Handlungsweisen, aber da, worauf er, glaube ich, mit dem Aberkennungsakt hinausgeht, ist, er meint noch was Darunterliegendes, was Normalität ausmacht, nämlich diese Erfahrungsform, die wir haben, wie, oder wenn man phänomenologisch herangeht, dass wir, ich erfahre mich als ich und sehe andere, ich handle, ich kann mich, das was ich schon gesagt habe, habe so einen Bezug zu Zeit, vorher, Gegenwart, Zukunft, das sind, und diese Sachen wären laut Wolf in einer Situation ausgehebelt, das was so, uns als sowas von normal erscheint, dass wir gar nicht drüber nachdenken, weil es einfach gewissermaßen unserer Erfahrungsweise vorangeht, das wäre laut, wenn ich Wolf richtig verstehe, ausgehebelt. Und würde natürlich dann nie in dieser Reihenform erscheinen, sondern wird quasi dann gefüllt mit, in Anlehnung an Freud, der Riss zwischen mir und der Welt wäre irgendwie da und der Riss zwischen mir und der Welt wird gefüllt durch Wahnvorstellungen oder sowas. Im Endeffekt steckt bei Wolf meines Erachtens so eine Theorie auch dahinter, dass diese Symptome als Restitutionsversuche sind, die Versuche überhaupt Handlungsfähigkeit herzustellen im Zustand der erfahrenen Handlungsunfähigkeit. Weil das, was die selbstverständlichen Voraussetzungen unserer Erfahrung sind so, das macht, ist ja auch die Grundlage meiner eigenen Handlungsfähigkeit, dass ich überhaupt handeln kann, dass ich mich reproduzieren kann, dass ich Bedürfnisse habe und die verfolgen kann. Und das wäre in der Situation ausgeschaltet, was die maximale Form von Handlungsunfähigkeit wäre. Und das wird probiert aufzufangen, aber gut.
Ja, ich würde gerne selber eine Bemerkung machen. Also einerseits ist, glaube ich, so, dass wenn man die Diskussion sieht, es auch, sagen wir, in der Frage des Verstehens man so verschiedene Ebenen machen kann. Also wenn man an jemanden denkt, der da die aus dem Radio Stimmen hört und sich dadurch belästigt fühlt, dann kann ich natürlich sagen, naja klar, unter der Prämisse, dass ich die Stimmen hören würde, würde ich mich auch ziemlich aufregen. So, der nächste Punkt ist aber der, dass man nicht mehr so ohne weiteres nachvollziehen kann, dass der diese Prämisse hat. Das ist auch nochmal der Punkt. Ne? Also ich kann das in sich nachvollziehen, aber wie der zu der Prämisse kommt, das ist das, was sehr schwierig ist. Und jetzt scheint mir noch ein Punkt, der mich doch jetzt sehr beeindruckt hat bei dem, was du erzählt hast, der zu sein, dass nämlich diese ganzen Begegnungen, die du jetzt vor allem mit dieser Frau da, Annette oder wie hieß sie? Also ist ja egal. Also mit dieser Annette, weil du ja zwei Frauen da genannt hast, mit dieser Annette hattest, glaube ich, auch einen Moment von einer permanenten Überforderung, was deine Person angeht. Und das scheint mir nochmal so einer der Punkte zu sein, dass es ein Unterschied ist, ob du als Professionelle, mit der alle zwei Tage, sagen wir mal, zwei Stunden oder drei Stunden Umgang hast, oder ob sie wirklich zu deinem personalen Umfeld gehören würde, also permanent mit dir zusammen wäre und dich also permanent mit Beschlag belegen würde. Und dass sozusagen ein Moment sozusagen des professionellen Umgangs damit ist, auch wenn er, wie ich das bei dir jedenfalls unterstelle und vermute, sehr human, freundlich und so ist, aber in diesen subjektiven Möglichkeiten auch an die Begrenztheit deines Einsatzes gebunden ist. Und dass ein Moment sozusagen in der Lebensführung solcher Leute, die man für verrückt erklärt, auch die ist, dass alle Leute, die mit ihnen permanent nicht professionell Umgang haben, selber wahnsinnig werden daran. An diesen, also das scheint mir so ein Moment, dieses, also sozusagen dieser Punkt, dass eine, also dieses intersubjektive, schwierige Verstehen auch irgendwie verbunden ist mit einer permanenten subjektiven Überforderung. Und wir hatten das auch bei uns im, in dem Praxisforschungsprojekt, dass da auch so eine Frau erzählte, die in Psychiatrienähe arbeitete, dass sie da von irgendeinem jungen Mann, mit dem sie zu tun hatte, sich also permanent überfordert fühlte, völlig durchgedreht war von dem, bis sie mitkriegte, dass der eine bestimmte psychiatrische Diagnose kriegte, dann wusste, ach so, der hat ja irgendwie ein Rad ab, und dann schon mal eine ganz andere Möglichkeit hatte, mit dem umzugehen und auf einmal eine professionelle Haltung kriegte. Das heißt, diese Klassifikation, die muss jetzt, nur ein kleiner Einwand zu Ihnen, nicht zwingend medizinisch sein, sondern eine Klassifikation, die mir dann erlaubt, sozusagen permanent weiter nach Gründen zu fragen, sondern genau diesen Abbruch von intersubjektiver Verständigung einleiten zu können, zu sagen, okay, also der hat sie nicht alle, dann kann ich jetzt damit besser umgehen. Ja, im Ernst. Und deswegen würde ich auch nochmal gerne wissen von dir, ob bei dir die Diagnosen, die die Leute haben, eine Rolle spielen oder ob dir das völlig egal ist.
Also ich kriege meine Klientinnen natürlich fast immer mit einer Diagnose zusammen. Und das wäre ja Wahnsinn zu behaupten, dass mich das nicht beeindrucken würde. Und ich habe ja auch allgemeine Psychopathologie gelernt. Ich weiß ja auch, was das heißt, wenn jemand irgendwie die Diagnose hebephrenische Schizophrenie bekommt oder Schizophrenie oder die ist psychotisch oder was auch immer dann so im Diskurs gebracht wird. Und das formiert natürlich bestimmte Vorstellungen von mir im Kopf, von denen ich versuche, mich zu distanzieren, wenn ich den Leuten begegne. Und die mir aber natürlich auch helfen, zu verstehen, was da passiert. Oder die auch helfen, mich noch viel mehr zu verwirren. Wenn zum Beispiel eine Klientin, die also eindeutig depressive Symptome hat, wie jetzt bei Annette geschildert, offiziell unter Psychose läuft. Da ist natürlich weiter verwirrend, dass so eine Diagnose wie psychotisch oder schizophren ja eigentlich alles sagt und gar nichts. Also das, worauf du gerade hingewiesen hast, also wir reden hier von demselben Phänomen oder von demselben Begriff, ja, Wahnsinn, Psychose, Schizophrenie, verrückt sein, durchgeknallt sein, nicht mehr alle haben. Und Also selbst wenn wir jetzt sagen, und wir beziehen uns jetzt auf DSM-4 und da mal lesen, was da steht, finden wir keine deutliche Antwort. Also da müssen dann irgendwie 4 von 6 oder 6 Kriterien erfüllt sein, die, wo wir alle sagen könnten, ja, ich auch. Also da findet sich genug, dass wenn man eine Diagnose haben möchte, man immer eine bekommt. Und das scheint mir das Geheimnis der Diagnosen zu sein, dass wenn man zum Arzt geht und sagt, ich brauche Hilfe, dass man dann sicher sein kann, dass man auch eine Diagnose bekommt. Das ist wichtig, um Hilfe bekommen zu können. Also und nicht nur, um Leute abzuurteilen, auszuschließen und wegzusperren. Genau. Oder auch, um Leute aus den Hinterkämmerchen zu befreien, von denen die Eltern glauben, dass sie vom Teufel umsessen sind. Also ich glaube wirklich, dass der medizinische und der therapeutische und der juristische und verknüpft mit dem ökonomischen Diskurs immer noch besser sind, als jemandem den Teufel auszutreiben. Entschuldigung, bin abgewichen. Hattest du eine direkte Frage formuliert? Okay, ich nutze das Mikrofon, um weiter zu monologisieren. Und zwar will ich gerne auf die Sache eingehen, die die Gisela eingebracht hat, das System leugnen oder einsteigen. Ich bin da sehr tolerant. Ich glaube nicht unbedingt zu wissen, was die Realität ist, und ich schließe nicht aus, dass Geister hier durch den Raum fliegen. Ich habe auch viel Kontakt zu Menschen, die diese Geister und die Aura von uns allen hier bestimmen könnten und die mit denen in Kontakt gehen könnten. Und mir ist das zu weiten Teilen egal, zu weiten Teilen fasziniert mich das. Auf jeden Fall würde ich nicht sagen, dass das auszuschließen ist, nur weil ich das nicht sehe. Und deswegen ist es für mich nicht immer unbedingt unbefriedigend, wenn ich in die Systeme meiner Klientin einsteige. Ich habe kein Problem damit, wenn man sich mit Zecken und Wasserläufern unterhält. Ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute sagen, dass sie keine Kühe essen und das entsprechend begründen, ne, mit dem Leben nach dem Tod und ich weiß nicht was, dem Karma. Ich habe damit keine Probleme. Auch wenn ich vom Beruf her Agentin der Normalität bin, bin ich da sehr tolerant. So. Ich sage dann, du bist drüber, wenn ich denke, dass das in eine Art von Leiden ausartet, wo die Leute die Hilfe brauchen, indem sie eine Art Spiegel oder einen Warnruf oder was auch immer bekommen. Oder ich denke, dass sie sich gefährden oder ihr jetzt ist es natürlich grenzend, jetzt wird es natürlich schwimmend, wenn ich denke, dass sie sich selbst unnötig mehr behindern als nötig. Und dass ich mir das natürlich anmaße, ist natürlich wieder eine kritische Sache. Also wo mir selber nicht klar sind, wo sage ich eigentlich, also das können sie vergessen, das ist doch völlig unrealistisch. Und wo verkneife ich mir das und lasse die Leute gegen die Wand fahren und demotiviere sie total und mache eigentlich meine ganze Arbeit zunichte, weil die danach sowas von deprimiert sind, dass sie zu der Überzeugung kommen, dass es überhaupt keine Aussicht auf eine Verbesserung und Erfolg gibt und ich hätte sie eigentlich viel früher warnen müssen. Also, genau. Ja?
Dann ist jetzt Imke dran. Ich will jetzt nur sagen, wir haben jetzt noch 10 Minuten Zeit. Vielleicht können die, die jetzt dran sind, da ein bisschen dran denken. Das ist vielleicht auch noch die Möglichkeit, hier besteht.
Bitte? Okay.
Ja, das steht auch hier. Der Kollege aus Hamburg steht hier und dann kommt Michael Zander und dann ist sowieso Schluss. Ich hab dich aufgeschrieben und du stehst an der Stelle, an der du dich gemeldet hast. Ja? So.
Das wurde nicht verrückt. Das, was Shiri jetzt als letztes gesagt hat, das war mir auch wichtig. Ich weiß nicht, ob ich das missverstanden hatte, aber als Agentin der Normalität oder so, das ist mir irgendwie auch aufgestoßen. Wir haben Gott sei Dank eine lange Tradition an Erfahrungsberichten aus dem sogenannten psychotischen Formenkreis, wo Menschen davon berichten, in sogenannten psychotischen Zuständen auch Glück erfahren zu haben oder sich in ihrem Wahn besser zu fühlen, als sie mit der sogenannten Normalität zurechtkommt und so weiter und so weiter. Das ist ganz wichtig, finde ich, für diesen Normalitäts- oder Nicht-Normalitätsdiskurs. Und ich kenne das auch aus der Arbeit mit Obdachlosen, wo wir versucht haben, was weiß ich, ihr kennt die Menschen, die durch die Bundesrepublik ziehen, weil sie nirgendwo länger sein können und 7 Lagen Jeans übereinander tragen und was weiß ich. Also diese, die wir in keine hochschwellige Einrichtung bekommen können, weil es da immer so Regeln gibt wie heute kochst du mit oder du schließt deine Zimmertür ab. Dass wir versucht haben, in den obdachlosen Einrichtungen Bedingungen zu schaffen, unter denen wir uns dann nach unseren Möglichkeiten mit diesen Lebensweisen irgendwie versucht haben zu arrangieren, was ziemlich gestunken hat. Okay, also ich finde, in dem Bereich gibt es auch nicht, also ganz viele Erfahrungsberichte und ganz viel Literatur, aber ich fand auch diesen Aspekt, dass es im Rahmen, jetzt haben wir uns hier auf Psychose jetzt mal so als Arbeitsbegriff irgendwie geeinigt, es gibt auch andere psychische Zustände, die sehr leidvoll sind, aber dass es da eben Zustände gibt, wo Klienten eine große innere Erregung haben, eine diffuse Ängstlichkeit, eine diffuse innere Bedrohung und unendlich darum ringen, da Bedeutungen irgendwie noch extrahieren zu können, die sie noch irgendwie kommunizieren können. Und dann glaube ich, dass so ein Satz wie, also ich will dir das jetzt nicht unterstellen, dass du das so gedacht hast, sondern ich greife das auf, dass so ein Satz von wie Annette, ich glaube, du bist drüber, diesen Moment des Leidens vielleicht kommunizierbar macht. Und ich finde dann diese Idee, darüber zu sprechen, ob wir uns jetzt anmaßen zu entscheiden, was sei normal oder sei nicht, führt, glaube ich, in eine falsche Richtung. Das war ein Aspekt. Der zweite, nein, monologisieren ist in. Der zweite Aspekt, ich möchte noch was dazu sagen. Ich finde auch, dass DSM-4 und ICD-10, die ja auch historisch geworden sind und wo eine lange Tradition an Auseinandersetzungen, gerade auch der US-amerikanischen Psychiatrie, dem vorausgeht, in der Auseinandersetzung mit der Psychoanalyse und dem Behaviorismus und so weiter, klägliche Instrumente sind, wenn wir uns allein auf sie verlassen müssten. Was wir in den Diskursen Hilfe zu bekommen und Gelder flüssig zu machen, natürlich müssen. Aber ich denke schon, dass sozusagen, was im DSM ja klassifiziert ist, sind in der Regel akute Zustände von Psychose. Und dass wir uns aber dennoch auf einen ganz breiten Erfahrungs- und Wissensschatz zurückgreifen können. Wir lernen ja oft Menschen kennen, auch in einem höheren Lebensalter, die überhaupt nicht mehr produktiv psychotisch, wenn ich das jetzt mal so nehmen darf, den Begriff, überhaupt das noch haben, sondern eben diese chronischen Zustände von depressiver Verstimmtheit, ängstlicher Erregung und so weiter haben. Also ich glaube, da können wir nicht nur auf die Instrumente dieser internationalen Klassifikation zurückgreifen, aber es gibt darüber, finde ich, auch eine ganze Menge Wissen. Das
Danke, jetzt ist noch der Kollege aus Hamburg dran. Michael, ich glaube, das wird nichts mehr zeitlich. Wir müssen einfach in 3 Minuten heraus, also das muss man klar sehen. Ja.
Ich wollte nur noch ergänzen zu Gisela Ullmann, dass es nicht nur die zwei Möglichkeiten gibt, ein- oder auszusteigen, sondern auch eine dritte Möglichkeit, nämlich die Zustände und Wahrnehmungen des anderen zu respektieren und aber gleichzeitig auch kenntlich zu machen, dass man selber diese Dinge nicht wahrnimmt. Und möglicherweise ist dann auch, kann man dann auch erreichen, mit dem anderen über die Ängste beispielsweise zu reden, die mit diesen Wahrnehmungen verbunden sind, wenn irgendwelche Aliens ständig um einen rumkreisen. So, also das als dritten Weg wollte ich nur noch sagen.
Ich habe gehört, wir haben jetzt doch noch 5 Minuten zum Überziehen. Ist der Christian gerade erst mit rausgerückt, also Michael, kannst du noch was sagen? Hat sich erledigt. Okay, dann frage ich jetzt nochmal hier in die Runde, ob noch jemand eine Schlussbemerkung machen möchte. Nee, also Publikum, möchten Sie noch?
Sorry, ich bin mal ganz dreist und habe ein Mikrofon hier, weil ich nicht irgendwie rankomme. Ich wollte also eine Frage stellen.
Die Moderation mache ich hier, um das klar zu
machen. Ich weiß, aber ja. Sie wollen mich anscheinend nicht rannehmen oder so, weil ich mich ganz lange gemeldet habe eigentlich.
So funktioniert es nicht.
Okay, dann tut mir leid, aber...
Wir haben doch gesagt, dass wenn dann die Redeliste vorbei ist, wir das ja dann in den anderen Rahmen verlagern können, wenn es noch Diskussionsbedarf gab.
Ja, okay.
Das wäre jetzt ein bisschen, sonst ein bisschen blöd, weil du halt zuerst gegriffen hast.
Ich würde es auch ihr danach geben, weil sie auch noch was sagen wollte und trotzdem aber ganz heiß gegen Professoren.
Jetzt passen wir auf, jetzt hören wir einfach auf zu reden. Ich habe die Leute hier im Podium gebeten.
Okay, verstehe. Aber was halten Sie eigentlich allgemein von einer Normose? Es gibt ja die Theorie, dass es in der Gesellschaft allgemein verbreitet ist, dass eine Psychose in der Gesellschaft verbreitet ist, die anerkannt wird als... Tut mir leid. Ich werde wahrscheinlich rausgeschmissen, aber tut mir leid. Es gibt die Idee, dass es, oder auch eine Theorie von hierbei, dass es eine Normose gibt, dass man bewusst degradiert wird von anderen in der Gesellschaft, um sich Anerkennung erschaffen zu können. Und das Interessante daran ist eigentlich, dass eine Gesellschaft dazu den Aggressor in dem Moment Anerkennung gibt, um gleichzeitig sich selbst abzugrenzen von einer einzigen Person, um dann gleichzeitig, um gleichzeitig dann auch über die Abgrenzung eines Aggressors sich besser fühlen zu können, was sie jetzt klarer da auch tun, oder? Nee, damit sage ich eigentlich das, was ich sagen will. Und wenn ihr es nicht akzeptieren, ist es eure Sache, weil das irgendwann wird sich veröffentlicht und dann müsst ihr damit klarkommen oder nicht klarkommen. Es ist, und ich find's dreist, dass hier allgemein das ist jetzt so eine totale Ignoranz gegenüber gesellschaftlichen Strukturen, die einfach vorhanden sind. Und tut mir leid. Also die sind vorhanden, dass einzelne oder dass Aggressoren bestätigt werden, die subtil manipulieren oder so. Ja, wenn man nicht rankommt, dann muss man es tun, dann muss man dreist sein. Also ist egal, ob es ein Professor ist oder nicht oder so.
So, ich möchte noch den Referenten danken. Du hast das sehr schön zerstört am Schluss. Vielen Dank auch. Und die Veranstaltung ist beendet.